Hallo und herzlich willkommen zu unserem dritten Joel Media TV Spezial. Schön, dass ihr da seid in so großer Anzahl und Menge. Schön, dass ihr jetzt dabei seid im Internet, auch die dann später diese Aufnahme sehen werden auf Joel Media TV oder auf einigen YouTube-Kanälen, wo auch immer dann. Das Thema heute in unserem dritten Spezial, der Papst, das Klima und die USA. Es ist im Grunde genommen ein Nachfolgethema. Wer von uns ist eigentlich vor einem Jahr im Februar dabei gewesen, als wir über Papst Franziskus und den dritten Engel gesprochen haben? Doch, etliche. Wer jetzt keine Ahnung hat, wovon ich rede, der wird hoffentlich trotzdem noch eine ganze Menge mitbekommen heute. Für alle, die jetzt aber trotzdem im Internet vielleicht dann später diese Aufnahme sehen, möchte ich noch einmal sagen, sehr deutlich, was wir auch in der Werbung gesagt haben, dieser Vortrag ist ein Nachfolgevortrag. Wer sich gar nicht auskennt in der Prophetie, so mit Daniel, Offenbarung, da empfehlen wir zwei Serien auf Joel Media, die heißen nämlich einmal Ausweg 2012 und Magna Conflictio. Das sind nämlich eigentlich die Grundlagen, auf die wir jetzt aufbauen. Wir werden jetzt viele Dinge einfach behaupten, ohne sie groß zu beweisen, weil wir die Zeit dafür nicht haben. In diesem Vortrag heute geht es darum, ausgehend von der Interpretation dieser Kapitel in Offenbarung 13 und 14 zu schauen, wie sich im letzten Jahr wieder prophetische Dinge erfüllt haben. Bevor wir beginnen, möchte ich uns alle einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen und wir können dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du mit deinem Heiligen Geist unsere Gedanken führen möchtest. Wenn wir jetzt über die Prophetie nachdenken, über Dinge, die in unserer Zeit, in unserer Welt passieren, dann möchten wir dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns sprichst, dass du uns wachrüttelst und dass wir erkennen, dass diese Zeichen der Zeit deutlich zeigen, dass die Wiederkunft kurz bevorsteht und dass es darauf ankommt, sich persönlich vorzubereiten. So möchten wir dich bitten, dass du jetzt unter uns bist, durch deinen guten Geist und alle Störende fernhältst, im Namen Jesu. Amen. Bevor wir mit den Neuigkeiten des letzten Jahres beginnen, würde ich gerne trotzdem einen kurzen Blick in die Bibel werfen. Schlag mal mit mir auf Habakuk. Habakuk Kapitel 2. Habakuk Kapitel 2 und dort Vers 1. Dort heißt es von dem Propheten Habakuk: Auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Damals zu biblischen Zeiten war es nicht unüblich, dass Menschen sich auf eine Mauer, auf eine Zinne, auf einen Turm gestellt haben, um Ausschau zu halten. Kann mir jemand sagen, worauf haben die wohl geachtet? Warum war es notwendig, dass Menschen auf einer Mauer Ausschau halten sollten? Genau, es war eine Wache, die achten sollte, ob nicht irgendwo am Rande des Horizontes sich ein Feind findet. Ein ähnliches Bild finden wir auch bei Jesaja, Jesaja 21, noch als ein zweites Beispiel dafür. Jesaja 21. Dieses Bild von dem Wächter ist in der Bibel auch ein Bild für Prophetie und für Prophetieauslegung und für das Predigen über Prophetie. In Jesaja 21 und dort Vers 11 und 12 heißt es: Die Last über Duma, aus Seir ruft man mir zu, Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Wächter, ist die Nacht bald vorbei? Der Wächter spricht, der Morgen ist angebrochen und doch ist es noch Nacht. Wenn ihr fragen wollt, so fragt, kommt bald wieder. Also hier haben wir das Bild von einem Wächter, der steht auf einer Zinne oder auf einer Burg, auf einem Turm und schaut in die Ferne und andere Menschen kommen jetzt zu ihm und fragen, wie lange noch? Wie lange noch? Wer auf einem Turm steht, auf einer Mauer, der kann weiter blicken. Der Sinn des Wächters besteht allerdings nicht darin, einfach nur zu wissen, aha, der Feind kommt. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Stadt, damals zur Zeit der Bibel, und da gibt es einen Wächter, der steht auf der Mauer und stellt euch vor, eines Morgens ruft er, der Feind kommt, der Feind kommt, der Feind kommt. Was denkt ihr wohl, was würdet ihr als Stadtbewohner jetzt tun? Fragen wir viele, genau. Der Wächter tut das nicht, damit jetzt alle Stadtbewohner ebenfalls auf die Mauer springen und sagen, hey, ich möchte auch mal gucken, wie sieht er eigentlich aus? Das Beobachten des Feindes ist keine Sache in sich selbst, sondern das Beobachten des Feindes ist nur ein Signal, sich selbst vorzubereiten. Wenn da kein Wächter ist, dann kommt der Feind unerwartet. Aber wenn man vor lauter Beobachtung des Feindes, oh, guck mal, wie die Babylonier aussehen, die haben eine gelbe Rüstung, blaue Rüstung, oh, siehst du das Zeichen dort? Wenn man vor lauter Beobachtung des Feindes die eigene Vorbereitung verpasst, dann hat man vielleicht die ganze Zeit auf der Mauer gestanden, aber man ist immer noch vorbereitet, wenn der Feind kommt. Das heißt, Prophetie erfüllt genau diesen Zweck. Sie soll uns zeigen, wo wir stehen. Sie soll nicht dazu führen, dass wir jetzt Tag ein und Tag aus nur noch schauen, wie der Feind aussieht. Ich sage das mit Bedacht, weil wir in diesem Vortrag sehr viel von dem anschauen werden, was sich in der Prophetie momentan sich zeigt. Aber wir machen das auch mit Bedacht nur einmal im Jahr, weil der Fokus soll auf der Bibel liegen und auf dem Evangelium. Aber von Zeit zu Zeit ist es wichtig zu gucken, okay, wie sieht der Horizont aus? Und in diesem Kontext haben wir uns vor 2 Jahren zum ersten Mal hier getroffen, also nicht hier, damals noch in Cannstatt, und haben über die Ereignisse von Tony Palmer gesprochen. Könnt ihr euch da noch erinnern? Wie dieser anglikanische Bischof da auf dieser Konferenz diese Videobotschaft von dem Papst vorgespielt hat. Wir haben das alles übersetzt und ausgewertet. Lang und breit Papst Franziskus, Tony Palmer und der dritte Elia. Letztes Jahr haben wir dann im Anschluss daran geschaut, was aus diesem Treffen geworden ist. In Bezug auf die USA, in Bezug auf den Protestantismus, in Bezug auf den Papst. Wir haben festgestellt, dass 2014 ein revolutionäres Jahr war für den Papst. Der ist im 6. Gang gefahren und hat viele, viele Dinge getan. Und heute, wie gesagt, wollen wir uns anschauen, was im letzten Jahr, also 2015, an signifikanten Dingen passiert ist. Dabei wollen wir nur noch mal kurz erwähnen, dass die Identifikation des Papsttums mit dem kleinen Horn aus Daniel 7 und dem Tier aus Offenbarung 13 etwas ist, was nicht wir uns jetzt aus den Fingern gesogen haben oder was vom Himmel gefallen wäre, obwohl das ist in gewisser Weise vom Himmel gefallen. Etwas, das als biblische Wahrheit von allen protestantischen Reformatoren verkündigt worden ist. Ich erwähne das immer wieder gerne. Sie haben sich in vielen Dingen gestritten, aber 2 Sachen, da waren sie sich ganz einig, nämlich die Bibel ist das Wort Gottes und der Papst ist der Antichrist. Und dafür hatten sie nicht nur hier oder da einen Vers, den sie vielleicht so oder so interpretiert haben, sondern es gab eine ganze Reihe. Und ich habe einfach mal hier nochmal zur Zusammenfassung so eine kleine Liste von Kennzeichen dieses Antichristen, der im Alten und Neuen Testament erwähnt wird, aufgelistet, ohne dass wir die jetzt ausführlich studieren. Ja, einfach nur mal so als Revue oder für die, die es nicht kennen, dann als Anreiz, das selbst zu studieren. In Daniel 2 wird uns gesagt, dass Eisen und Ton sich vermischen werden, der Kirchenstaat ist die Erfüllung. Wir lesen von einem kleinen Horn, das als kleines Königreich erscheint, aus dem 4. Tier, das heißt in der Nachfolge Roms, zwischen den 10 Hörnern in Europa, nach den 10 Hörnern, das heißt nach 476 nach Christus. 3 Hörner sollen vernichtet werden, die Heruler, Vandalen, Ostgoten, bis 538. Es hat einen religiösen Charakter, diese Menschenaugen sind ein Symbol dafür. Es redet große Dinge gegen Gott, Lästerung, da haben wir die Sündenvergebung. Und sich auf eine Stufe mit Gott stellen. Zeit und Gesetz sollen geändert werden in Daniel 7,25. Die versuchte Abschaffung des 2. Gebots und die radikale Änderung des 4. Gebots. Wir haben die Heiligen des Höchsten sollen aufgerieben werden. Die Verfolgung der bibeltreuen Christen. Wir haben die 3,5 Zeiten vorhergesagt, die sich in 538 bis 1798 erfüllt haben. Wir haben vorhergesagt, dass das Horn größer sein wird als alle anderen oder größer aussehen wird als alle anderen Hörner. Der weitreichende Einfluss, dass es verschieden sein wird als Kirchenstaat, nämlich dass es die Wahrheit zu Boden werfen wird. Die Bibel wird verboten werden und das Evangelium verändert. Dass es erfolgreich sein wird, das Unternehmen wird ihm gelingen, dass es starke Macht haben wird, aber nicht aus eigener Kraft, weil nämlich der Kirchenstaat immer schon vom Militär anderer Staaten abhängig war, dass es sich in seinem Herzen erheben wird, diese antichristliche Macht, was wir ja beim Papsttum dann sehen, diese Ansprüche, die es erhebt, dass es andere durch Schmeichelei zum Abfall verleiten wird. Das Papsttum hat schon immer Politik zur Einführung falscher Lehren benutzt. In Hesekiel 28 wird uns gesagt, dass diese Bewegung zwar menschlich ist, aber vorgibt, göttlich zu sein, dass sie weiser als Daniel ist. Im Papsttum finden wir großes intellektuelles Potenzial. Zu vielen Zeitaltern waren die meisten Wissenschaftler und die meisten Denker in diesem System. Und das ist großes strategisches Vorgehen, was wir dort beobachten können. Jesus hat gewarnt vor Verführern, die in seinem Namen, also als Christen kommen würden und beanspruchen, der Christus, der Gesalbte zu sein. Der Gesalbte war im biblischen Denken nichts weiter als der Priester, der Prophet oder der König. Und so finden wir hier jemanden, der von sich sagt, dass er Priester ist, König ist und auch Prophet im Sinne der Unfehlbarkeit und sich im Christentum entsprechend manifestiert hat. Apostelgeschichte, Paulus warnt vor dem Abfall innerhalb der Gemeinde durch falsche Lehren. Auch da sehen wir, dass das im Christentum, im Urchristentum entstanden ist. 2. Thessalonicher haben wir ebenfalls die Prophezeiung auf den Abfall vor der Wiederkunft, den Sohn des Verderbens, dass er sich über Gott erhebt und sich als Gott ausgibt. Zur Zeit von Paulus gab es das schon im embryonalen Zustand. Er sagte, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das bewegt sich schon, ja, das ist schon aktiv. Und wir sehen schon im 1., 2. Jahrhundert die ersten Irrlehrer, die in Rom interessanterweise dort schon ihr Unwesen trieben, wie Simon Magus und später die Gnostiker, die schon die ersten Wurzeln gelegt haben, die ersten Samen für das spätere Papsttum. Geheimnis der Gesetzlosigkeit, nämlich die Veränderung des Gesetzes, die versucht worden ist. Wir haben 1. Johannes, der ebenfalls von dieser Macht spricht, als dem kommenden Antichristen, der schon Stellvertreter, der schon Vorläufer hat im 1. Jahrhundert. Das griechische Wort Anti ist natürlich nichts weiter als eine Bezeichnung eines Stellvertreters. Wir haben in Offenbarung die Synagoge des Satans, die falsche Lehre organisiert in einer Gemeinde. Wir haben die Lehre Bileams, der ja versucht hat, mit Strategie das zu erreichen, was mit bloßer äußerlicher Gewalt nicht erreicht werden konnte. Genau das haben wir in der Zeit von Konstantin dann erlebt. Wir haben die Frau Isabel, die sich Prophetin nennt, eine Kirche, die Unfehlbarkeit beansprucht, aber Abfall lehrt, nämlich die Lehre Bileams. Interessanterweise heißt es auch, dass ihr eine Zeit gegeben ist. Wir haben in Offenbarung 8, Vers 13 dieses Wehe, 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 das im Neuen Testament immer ein Symbol ist für Sünder, die die Wahrheit kennen und trotzdem nicht tun. Wir haben in Offenbarung 12 die Verfolgung der reinen Frau 3,5 Zeiten lang. Wir haben in Offenbarung 13 das Tier aus dem Meer, die 7 Köpfe und die 10 Hörner wie der Drache. Es entspricht also in vielem dem Römischen Reich. Wir haben die Namen der Gotteslästerung, der Eucharistie, Sündenvergebung, die Elemente von Panther, Bär und Löwe aus Griechenland, Medo-Persien und Babylon. Wir haben die Tatsache, dass es vom Drachen, also vom Römischen Reich, Thron, Kraft und Vollmacht bekommt. Wir haben die tödliche Wunde von 1798 durch General Berthier, die 42 Monate hier nochmal, die Lästerung des Namens Gottes, das heißt, dass der Charakter Gottes repräsentiert wird, unter anderem durch Lehren von der Hölle und vom Fegefeuer und so weiter, wird der Charakter Gottes falsch dargestellt. Wir haben die Lästerung des himmlischen Heiligtums, das heißt durch Ablasshandel, Ohrenbeichte, Anrufung Marias wird der Heiligtumsdienst ad absurdum geführt. Wir haben interessanterweise die Lästerung der Himmelsbewohner, unter anderem dadurch, dass Engel, die den Himmel bewohnen, als kleine, nackte, oftmals hässliche Wesen dargestellt werden, als Putten, ja. Wir haben Offenbarung 13, Vers 7 den Krieg gegen die Heiligen in der Inquisition, die Vollmacht über jede Sprache, jede Nation, jeden Volksstamm, die globale Ausbreitung. Wir haben 666 als die Zahl, die sich ergibt, wenn man Vicarius Filii Dei, Stellvertreter des Sohnes Gottes, mit römischen Ziffern liest. Dann die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, eine abgefallene Kirche an vielen Nationen. Wir haben die Unzucht mit den Königen der Erde, den Wein der Unzucht, die falschen Lehren, ausgehend von einem falschen Verständnis des ewigen Bundes. Überkleidet mit Purpur und Scharlach, Prunk und Reichtum, ein Geheimnis an der Stirn, das ist eine Mysterienreligion, in die man eingeweiht dann wird, wo dann der innere Kreis der Priester mehr Wissen hat als die Laien. In Offenbarung 17, Vers 5 haben wir das Babylon an der Stirn, nämlich viele Elemente aus der babylonischen Religion. Wir haben die Tatsache, dass sie Mutter der Huren ist, dass viele andere Kirchen viele Irrlehren übernommen haben, dass sie auf 7 Bergen sitzt, mit den 7 7 Bergen erbaut ist Rom. Eine große Stadt soll sie sein, die die Herrschaft ausübt und all das sehen wir erfüllt. Interessanterweise gibt es auch einige Prophezeiungen, die sich noch nicht erfüllt haben oder gerade dabei sind, sich so peu à peu zu erfüllen. Zum Beispiel, dass die tödliche Wunde wieder heilen wird, dass es irgendwann keinen ebenbürtigen Gegner mehr weltweit geben wird, dass die USA die Rolle spielen werden, die Vormachtstellung des Papsttums wieder hervorzubringen. Und dass der amerikanische Protestantismus das Papsttum imitieren wird und dass gemeinsam mit dem Spiritismus und dem Protestantismus die gesamte Welt gesammelt wird, wie es heißt dort in Offenbarung 16, für die Schlacht Harmageddon. Und dass alle wahren Gläubigen aus dieser Kirche, aus den anderen Kirchen, austreten werden, hinausgehen werden und sich Gottes letzter Endzeitgemeinde anschließen werden. Das also eine kurze Zusammenfassung. Wenn ihr jetzt sagt, hey, das habe ich ja noch nie gehört, dann ist das eine gute Gelegenheit, zurückzugehen zu Daniel Offenbarung und das alles noch mal ein bisschen zu studieren. Wir wollen an dieser Stelle jetzt etwas weitergehen und schauen, was sich im letzten Jahr diesbezüglich getan hat. Ihr wisst ja, dieses Wissen von dem Papsttum als dem Antichristen der biblischen Prophetie ist in Frage gestellt worden durch Vertreter dieses Ordens, nämlich des Jesuitenordens. Die haben damals durch den Präterismus und den Futurismus diese Lehre untergraben. Heute glaubt sie fast keiner mehr. Wir werden sehen, noch einige wenige. Und erstmals haben wir mit Papst Franziskus einen Jesuiten. Wir haben das letzte Mal gesehen, welche Rolle die USA spielen wird. Und nur mal ganz kurz zur Erinnerung, damit wir alle wieder auf dem gleichen Fahrbahn sind. Wir haben festgestellt, dass es seit einiger Zeit Versuche gibt, diese verschiedenen protestantischen Kirchen gemeinsam mit Rom zusammenzubringen. Es gab diese berühmte gemeinsame Erklärung der Rechtfertigungslehre 1999, haben wir angeschaut. Wir haben auch gesehen, dass große Dinge sich ereignet haben, wo amerikanische Präsidenten, Protestanten, sich hier vor dem toten Papst verneigt haben. Wir haben, wie gesagt, dieses Video von dem Papst damals analysiert, im Zusammenhang mit Tony Palmer. Ihr erinnert euch vielleicht, dass im Jahr 2014, unglaublich viele amerikanische Tele-Evangelisten nach Rom gereist sind. Könnt ihr euch daran erinnern? Der Joel Osteen und viele andere, die dort als Delegationen immer dem Papst vorgesprochen haben, oft hinter verschlossenen Türen und dort über weitreichende Themen gesprochen haben, wie sie dann selbst gesagt haben. Ihr könnt euch vor allem wahrscheinlich noch daran erinnern, an den Tony Palmer könnt ihr euch daran erinnern, wer diese Delegation hier zusammengebracht hat, nicht nur mit einigen charismatischen Tele-Evangelisten, sondern mit den drei führenden Spitzen der evangelikalen Weltallianz, der weltweiten evangelikalen Allianz, nämlich mit dem Leiter, dem obersten Theologen und dem World Ambassador, dem Gesandten. Die drei führenden Spitzen für 700 Millionen evangelikale Christen, die dort zusammengekommen sind und, wie wir herausgefunden haben, dem Papst ein Dokument übergeben haben und gesagt haben, das würden wir gerne mit dir unterzeichnen 2017 in Rom. Und was daraus geworden ist und ob das noch weiterverfolgt wird, werden wir heute sehen. Wir wollen also, ein Ziel soll auch sein, dass wir sozusagen nachhaltig schauen, diese Dinge, dass wir die weiterverfolgen und sehen, was ist daraus geworden. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass der Sharon gesagt hat, wir brauchen eine UN der Religion, ja, vereinte Religion und am besten Papst Franziskus als Oberhaupt. Und vielleicht könnt ihr auch noch euch daran erinnern, dass vor allem die orthodoxe Kirche eine sehr, sehr starke Annäherung an den Papst vollzogen hat, an das Papsttum, vor allem durch den Bartholomäus. Franziskus und Bartholomäus sind sehr eng befreundet und hoffen, dass sie bald die Kirchenspaltung überwinden können. Und den letzten Coup im 2014 landete dann Papst Franziskus durch seine Vermittlung in dem Konflikt zwischen USA und Kuba. Und haben wir gelernt, dass Dinge sich sehr schnell ändern können. Dinge, die seit Jahrzehnten unmöglich erschienen, sind über Nacht plötzlich gelöst, weil im Vatikan jahrelang Geheimgehandlungen stattfanden. Naja, und so war das Fazit. Letztes Mal, 2014, war das fortschrittlichste Jahr für die katholische Kirche. Jetzt die Frage, haben die 2015 auch noch was bewegt oder ist alles so geblieben beim Alten? Also fangen wir mal an mit einer Rückschau. Anfang 2015 im Februar, ich hoffe, ihr könnt es lesen, ich lese es auf jeden Fall vor, da gab es eine Umfrage unter amerikanischen Wählern. Und zwar unter amerikanischen Wählern der Republikaner. Ihr wisst ja, es ist gerade Vorwahlkampf. Die Republikaner suchen nach einem Kandidaten und die Demokraten suchen nach einem Kandidaten. Und die Republikaner sind traditionell die, die eher mehr so dem evangelikalen, dem bibeltreuen Christentum anhängen. Da hat man in dieser Umfrage herausgefunden, dass erstaunliche 57%, das ist mehr als die Hälfte, der Republikaner die Verfassung ablegen wollen, also weglegen, nicht mehr haben wollen und stattdessen das Christentum als offizielle Nationalreligion einführen wollen. Das heißt, in den USA gibt es eine Stimmung, also die Republikaner sind ungefähr die Hälfte Ich war der Wähler. Ja, es gibt zwei Parteien. Ja, die Hälfte so Demokraten, Hälfte Republikaner. Und von dieser Hälfte, ungefähr nochmal die Hälfte, also ein Viertel der Amerikaner, die man da befragt hat sozusagen, sagt, wir könnten uns vorstellen, dass die US-Verfassung einfach aufgelöst wird und wir stattdessen das Christentum als nationale Staatsreligion einführen. Das fand ich im Kontext von Offenbarung 13 und auch von den Aussagen von Ellen White im Großen Kampf äußerst interessant. Naja, ihr wisst übrigens, dass sie sagt, diese Bewegung wird letztendlich vom Volk ausgehen. Der Papst wird viel im Hintergrund machen, aber es wird vom Volk auskommen. Und hier sehen wir schon erste Anzeichen, dass das nicht so außergewöhnlich ist. Ihr wisst, dass der Papst, der angekündigt hatte, dann im September in Amerika, nach Amerika zu reisen, dort zu sprechen. Und Monate vorher hat ein Insider des Vatikans etwas verraten. Sein Name ist Professor Jeffrey Sachs. Und er hat in einem Interview gesagt, dass der Papst eine Agenda hat. Das heißt hier, der vatikanische Ratgeber sagt, Amerikas Gründungsdokument, damit ist die Verfassung gemeint, ist outmoded. Kann jemand übersetzen, was outmoded ist? Altmodisch. Ja? Es braucht ein neues globales Spiel. Das wird hier nochmal ein bisschen aufgeführt. Und ich möchte euch das im Original zitieren. Das kommt aus dem Magazin America. Das ist ein jesuitisches Magazin, interessanterweise. Und da haben wir diesen Jeffrey Sachs hier. Und er spricht, a call to virtue. Ein Ruf für die Tugend. Klingt eigentlich ganz gut. Und in diesem Artikel erklärt er, was die philosophische Idee des Franziskus ist. Und ihr solltet gut aufpassen, was er sagt, klingt eigentlich gar nicht schlecht, ist aber ziemlich gefährlich. Zum Beispiel, er sagt hier, ich übersetze gleich auf Deutsch, die Seligpreisung, die von Papst Franziskus als Schlüssel zu der Evangeliumswahrheit angesehen werden, gehen überhaupt gar nicht um individuelle Rechte, sondern um Tugenden. Ihr werdet gleich sehen, dieser Mann sagt, der Papst möchte weniger den Fokus legen auf individuelle Freiheitsrechte hin zur Tugend. In der amerikanischen Verfassung sind Rechte, die jeder Mensch hat und unveräußerlich sind, sehr wichtig. Zum Beispiel das Recht auf freie Religionsausübung, Recht auf freie Sprache und so weiter. Das heißt, die persönliche Freiheit wird von der Verfassung der USA stark geschützt. Aber hier wird jetzt gesagt, durch diesen Insider des Papstes, der hier in diesem Magazin so ein bisschen die Agenda des Papstes aufdröselt. Er sagt, der Papst Franziskus möchte ein bisschen von diesen individuellen Rechten weg, mehr zu einer anderen Strategie. Schaut mal hier. Und dann sagt er, in modernen Ausdrücken würden wir sagen, dass Rechte mit Verantwortung balanciert werden müssen. Mit anderen Worten, du hast ein Recht, aber du hast auch Verantwortung. Das würden wir so sehen, ja. Kant sagte, dass die Rechte des Individuums mit seinen Pflichten kombiniert werden müssen, so wie es der kategorische Imperativ sagt. Also gemäß Kant haben wir die Pflicht, uns so zu benehmen, gemäß der Maxime und nur dieser Maxime, die man wirklich auch in universelle Gesetze machen kann. Mit anderen Worten, ja, ich bin frei, aber ich habe auch Pflichten. Ja? Das ist so die Idee, auf der auch die Verfassung basiert. Ja, ich bin frei, ich habe alle Freiheit dieser Welt, aber es gibt auch Pflichten und wir sind füreinander verantwortlich. Dann sagt er aber, Jesus aber und die antiken griechischen Philosophen meinten etwas ganz anderes außer Verantwortung oder Pflichten, so wie Kant sie verstanden hat. Es ist wichtig oder nützlich für uns, einmal die Sicht von Aristoteles anzuschauen, denn durch St. Thomas von Aquinas ist die Vision von Aristoteles mit den Lehren von Jesus auf dem Berg harmonisiert worden. Also was er sagt, die katholische Kirche hat eine Lehre, die die Bergpredigt mit der Sicht von Aristoteles interessanterweise kombiniert und die geht folgendermaßen. Wie seltsam wäre es doch für das amerikanische Ohr oder Auge zu hören, was Aristoteles auf seiner ersten Seite in dem Buch Die Politik schreibt, nämlich, dass der Staat naturgemäß eindeutig über der Familie und über dem einzelnen Menschen steht. Denn das Ganze ist wichtiger als das Teil. Das heißt, die grundlegende Philosophie, die von Aristoteles genommen wird und jetzt angeblich mit Jesus vermischt wird, ist, der Staat ist wichtiger als der Einzelne. Das Wohl aller ist wichtiger als das Wohl eines Einzelnen. Das heißt, für das Wohl aller ist es nur richtig und billig, wenn du auf dein persönliches Recht verzichtest und es aufgibst, damit es dem ganzen Staat gut geht. Das klingt ja erstmal gar nicht schlecht, nicht wahr? Das ist eine grundsätzliche katholische Lehre, mit der ist die Reformation bekämpft worden, weil man gesagt hatte, wenn jetzt ein Reformator auf sein privates Gewissen pocht, dann leidet ja der gesamte Staat, weil dann ist ja keine Einheit mehr. Ja, und das, der Staat ist wichtiger als das Gewissen des Einzelnen. Und gemäß dieses Mannes ist das die Agenda von Franziskus. Er spricht also von Tugenden, er spricht von Gemeinsamkeit, er spricht von dem Wohl aller und meint damit, das ist wichtiger als ein persönliches Recht. Und das ist interessant, weil das wird dann sozusagen die philosophische Grundlage sein, um zu sagen, okay, wir müssen deine persönlichen Freiheitsrechte ein bisschen beschneiden, damit es allen besser geht. Ja? Und so ganz ähnlich sieht das auch im großen Kampf aus. Naja, und so weiter und so fort. Dann sagt er hier noch, die Kirche, also ist die katholische Kirche, lehrt, dass die Glücklichkeit eines einzelnen Menschen nur erreicht werden kann, wenn er sich mit der Gesellschaft solidarisiert. Das heißt, du alleine kannst gar nicht glücklich sein. Du musst in Harmonie mit der Gesellschaft sein, ansonsten kannst du kein Glück haben. Deswegen ist es so wichtig, dass die Gesellschaft ein Ganzes ist. Und deswegen spricht er hier, dass der Einzelne sich ganz fest und unablässlich dem gemeinen Gut, the common good, verpflichtet. Merkt euch diese Phrase, the common good, the common good. Ihr werdet gleich sehen, wie das in der Ansprache vom Papst immer vorkommt. The common good, das Allgemeinwohl, das Allgemeinwohl. Das heißt, jeder Einzelne muss dafür sorgen, dass es dem Ganzen gut geht. Klingt ja nicht schlecht, oder? Ist aber etwas problematisch. Der einzelne Mensch kann keine Erfüllung in sich selbst finden, denn er existiert für die anderen. Und dann sagt er hier, in der gegenwärtigen politischen Debatte in den Vereinigten Staaten, wo unveräußerlichte Rechte des Einzelnen transmutiert sind in die moderne Doktrin des Libertarianismus. Diese Lehre fügt die individuellen Rechte nicht nur auf ein Podest über alle anderen, sondern sie verneint jeden Zugriff der Gesellschaft auf die einzelnen Menschen, um sie verantwortlich zu machen für ihr Verhalten. Die Idee von Tugend ist privatisiert worden, individualisiert worden und zunehmend kommerzialisiert. Und jeder Einzelne ist frei, seine eigene Tugend zu definieren, wie er möchte. Und das möchte der Papst ändern. Der Papst möchte nicht, dass jeder Einzelne seine Tugend definiert, wie er das möchte, sondern alle sollen in einer Gesellschaft sein. Ja. The common good. Und dann sagt er hier, wir stehen einer moralischen Krise, nicht einer materiellen Krise bevor. Und er sagt, Papst Franziskus wird zu den Vereinigten Staaten kommen und zu den Vereinten Nationen er wird hier zu ihnen sprechen, er wird sprechen zu den Weltliedern der wahrscheinlich größten Versammlung aller Staatsoberhäupter und Regierungen in der Geschichte. Und er wird, während sie sich um neue Ziele für die nachhaltige Entwicklung für kommende Generationen kümmern und so weiter und so fort. Also hier ist jemand, der sagt, okay, wenn der Papst spricht, meint er eigentlich das? Und das ist von einigen Journalisten aufgegriffen worden, die gesagt haben, hey, Moment mal, das ist ja ganz schön interessant. Ebenfalls im Frühjahr 2015 berichtet The Catholic Sun, eine katholische Zeitschrift, von einer Bewegung, die heißt John 17 Movement in Amerika. Und die veranstaltet so Kongresse für die christliche Einheit. Also das ist ein Thema, das jetzt in Amerika ganz, ganz stark am Kommen ist. Es gibt überall so Bewegungen, die wollen diese christliche Einheit erzeugen. John 17 kommt natürlich von Johannes 17, wo Jesus predigt, betet, dass sie alle eins sein. Nun steht da auch, dass sie alle eins sein sollen im Wort, nicht wahr? In der Wahrheit. Hier haben wir die Internetseite dieser Bewegung, John 17 Movement. Da sind also Protestanten und Katholiken gemeinsam zusammen und suchen nach Wegen, wie sie diese Einheit erzeugen wollen. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, das ist schon öfter mal vorgekommen. Aber interessanterweise hat wiederum der Papst eine Videobotschaft an diese Gruppe gerichtet. Habt ihr das gewusst? Davon gehört? Wer hat davon gehört, von dieser Videobotschaft letztes Jahr? Ha, interessant. Also John 17 Movement in Phoenix hatten sie eine dieser riesigen Konferenzen. Und da haben wir den Papst auf ihrer Internetseite, der ebenfalls an sie eine kurze Botschaft gesendet hat. Die geht nur 8 Minuten und die würde ich euch gerne vorspielen. Er spricht auf Spanisch, die Untertitel sind auf Englisch. Und da er sowieso kein Spanisch versteht, werde ich einfach, während er leise spricht, laut Deutsch gleich mit übersetzen. Ja? Er spricht auch recht langsam, also das wird ganz gut funktionieren. Und achtet mal auf das, was er sagt. Ich denke, ihr werdet es interessant finden. Jetzt sind wir soweit.
Sisters and brothers,
Brüder und Schwestern,
may the peace of skies
möge der Friede Christi mit euch sein.
Excuse me for
speaking Spanish. Vergebt mir, dass ich in Spanisch rede.
But my English.
Mein Englisch ist nicht so gut,
not strong enough to explain myself.
Um mich gut ausdrücken zu können.
I speak Spanish.
Ich spreche Spanisch gleich.
But
aber vor allem
all,
spreche ich die Sprache des Herzens.
The language of the heart.
Das ist das Gleiche, was er auch gesagt hat damals bei dem Tony Palmer Video, wenn ich erinnern kann. Er hat genauso angefangen.
Tengo
ich habe die Einladung, die ihr mir gesandt habt,
in mis manos. Esta celebración
für diese Feier der christlichen Einheit,
que ustedes me han enviado, esta jornada de la reconciliación,
dieser Tag der Versöhnung.
Y desde aquí me quiero
und ich möchte euch von hier aus, also bei euch sein, euch beitreten quasi sozusagen.
Padre, que sea uno en nosotros.
Dass wir eins sein, sodass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das Zitat aus Johannes 17. Das ist der Slogan, das ist das Thema dieses Treffens, deswegen Johannes 17-Bewegung. Das Gebet von Christus zu seinem Vater
für die
Gnade der Einheit.
Heute,
Samstag, 23. Mai,
desde las 9 de la mañana
von 9 Uhr morgens
hasta las 5
bis
de la tarde,
5 Uhr nachmittags con ustedes, werde ich bei euch sein im Geist, also geistlich
con todo
und mit meinem
corazón,
ganzen Herzen.
Buscando
wir wollen
juntos,
gemeinsam suchen und gemeinsam beten
la gracia de la unidad,
für die Gnade der Einheit.
La unidad que
die Einheit, die gerade zwischen uns aufblüht, ist die Einheit, die unter dem Siegel der einen Taufe beginnt, die wir alle bekommen haben. Es ist die Einheit, die wir suchen, und zwar auf einem gemeinsamen Pfad. Es ist die geistliche Einheit des Gebetes füreinander. Es ist die Einheit unserer gemeinsamen
Arbeit. Trabajo conjunto en la ayuda de
und
los
zwar
hermanos,
für unsere Brüder und Schwestern
de los que creen en la soberanía
und alle, die an die Souveränität Christi glauben.
Queridos hermanos,
liebe Brüder und Schwestern,
la desunión
Trennung ist eine Wunde
es una herida
im Körper
en el
des
cuerpo Christ, de la
des christlichen,
de Cristo.
Der christlichen Gemeinde. Eine Wunde.
Y nosotros
und wir wollen nicht,
no queremos,
que dass diese Wunde permanezca. Offen bleibt. Die Wunde muss heilen.
La desunión,
Trennung ist das Werk des Vaters der Lüge. Wer ist der Vater der Lüge? Er sagt, wann immer sich etwas trennt, ist das ein Werk des Satan. Und wenn wir nicht gemeinsam sind, ist das das Werk des Satan. Es ist eine Wunde, die muss geheilt werden. Der Vater der Uneinigkeit, der alles Mögliche tut, um uns getrennt zu lassen. heute gemeinsam, hier in Rom und ich hier in Rom und ihr dort drüben in Amerika, wollen wir beten oder fragen, wollen unseren Vater bitten, dass er uns den Geist Jesu sende, den Heiligen Geist, und uns die Gnade gibt, eins zu sein, so dass die Welt glauben kann. Ich möchte etwas sagen. Ich fühle, auch wenn es vielleicht etwas kontrovers sein möchte, könnte. Oder vielleicht sogar heretisch. Interessant, nicht wahr? Wenn der Papst sagt, ich werde jetzt etwas Kontroverses, vielleicht sogar Heretisches sagen, dann sollte man die Ohren spitzen. Aber es gibt jemanden, der weiß, dass trotz aller unserer Verschiedenheiten wir eins sind. Es ist der, der uns verfolgt. Der weiß, dass wir eins sind. Er, der heute die Christen verfolgt. Er ist es, der uns salbt mit dem Blut des Märtyrertums. Also ein bisschen merkwürdig. Nicht? Er sagt also, der Satan weiß, dass wir eins sind und deswegen verfolgt er alle Christen und mit diesem Blut salbt er uns. Also der Satan salbt uns Christen mit dem Blut des Märtyrertums. Er spricht auch von der Ökumene des Blutes. Weil alle Christen verfolgt werden, egal ob Protestanten, Katholiken, Orthodoxe, gehören auch alle zusammen. Ja? Also natürlich, ich meine, Christenverfolgung ist ein wichtiges Thema. Klimaschutz, wichtiges Thema. Familie, wichtiges Thema. Und über diese Themen, wo wir eigentlich sagen würden, ja, das ist ja eigentlich schon ganz wichtig, über diese Kanäle kommt die Ökumene gekrochen. Er weiß, dass Christen die Jünger Christi sind. Dass sie eins sind, dass sie Brüder sind. Und er interessiert sich nicht, ob sie Evangelikale sind oder Orthodoxe, Lutheraner, Katholiken oder Apostoliken. Das interessiert ihn gar nicht. Sie sind Christen. Und das Blut der Märtyrer vereint uns. Heute, liebe Brüder und Schwestern, leben wir in einer Ökumene des Blutes. Das sollte uns ermutigen, dass wir das tun, was wir heute tun. Zu beten und gemeinsam Dialog zu führen. Um die Distanz zwischen uns zu verkürzen. Und die Bande unserer Brüderschaft zu stärken. Ich bin überzeugt, jetzt hört jemand zu, dass es nicht die Theologen sein werden, die die Einheit unter uns hervorbringen. Theologen helfen uns. Die Wissenschaft der Theologen wird uns begleiten, uns helfen. Aber wenn wir hoffen, dass die Theologen miteinander eins werden, dann werden wir die Einheit erreichen am Tag nach dem jüngsten Gericht. Da musste ich schmunzeln und ich glaube, er hat ein wahres Wort gesprochen. Der Heilige Geist bringt Einheit. Theologen sind hilfreich, aber die hilfreichsten, das Hilfreichste ist der gute Wille, denn wir sind auf einem Weg mit unseren Herzen, die offen sind für den Heiligen Geist. In aller Demut möchte ich euch als ein weiterer Teilnehmer begleiten an diesem Tag des Gebetes. Der Freundschaft, der Nähe und der Reflexion. In der Gewissheit, dass wir einen Herrn haben. Jesus ist der Herr. Und in der Gewissheit, dass dieser Herr lebendig ist.
Jesus vive.
Jesus ist lebendig. Der Herr lebt in uns.
In der Gewissheit,
dass er seinen Geist gesandt hat, der uns versprochen worden ist, sodass diese Harmonie um seine Jünger realisiert werden kann. Liebe Brüder und Schwestern, Ich grüße euch warmherzig mit einer Umarmung. Ich bete für euch.
Rezo junto a ustedes.
Ich bete mit euch.
Y por favor,
und ich bitte euch,
bitte
betet auch für mich. Denn ich brauche eure Gebete,
para
um treu sein zu können.
A lo que el Señor quiere
für das, was der Herr von meinem Dienst erwartet.
God bless you.
Gott segne euch. Möge Gott uns alle segnen.
May God bless all of us. Thank you.
Danke. Vielleicht ein kurzer Kommentar noch. Jeder Christ, der nicht mehr glaubt, dass der Papst der Antichrist ist, wird wahrscheinlich wenig Gründe finden, diesen Aufruf abzulehnen. Klimaschutz ist keine schlechte Sache. Familien schützen, keine schlechte Sache. Gemeinsam beten, keine schlechte Sache. Johannes 17 ausleben, keine schlechte Sache. Der einzige Grund, das abzulehnen, wäre das Wissen aus der Prophetie, dass das nur ein Täuschungsmanöver ist. Wenn ich das aber nicht mehr glaube, rennen wir in die Falle. Und ich möchte das deutlich sagen, weil vielleicht jemand hier sitzt und sagt, oder auch dann das anschaut und sagt, ja, was ist denn so schlimm, ist doch alles wunderbar, was er sagt. Es ist auch das größte Wunderbar. Nur das Problem ist, Rom ändert sich nicht. Ellen White sagt, Rom ändert nur den Ton manchmal. Aber Rom ändert sich im Herzen nicht. Zu uns hat gerade ein Jesuit gesprochen, der geschworen hat, den Protestantismus auszurotten. Und er sagt, lass uns alle zusammenkommen. Die Schlange hat damals gesagt, ich war in den wunderbarsten Worten, ihr werdet nicht sterben, und hat dabei gedacht, ich bring dich um. Das hat aber Eva nicht gehört. Eva konnte die Gedanken nicht hören, sie konnte nur hören, was sie gehört hat. Aber sie hatte das Wort Gottes, das ihr gesagt hat, tu es nicht. Es kommt der Zeitpunkt, da werden wir uns auf unsere Sinne nicht mehr verlassen können. Da wird, was wir hören und sehen, ganz gut aussehen. Nur, was wir in der Bibel lesen, wird sagen, es ist falsch. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, jeden Einzelnen von uns, lernt die Adventbotschaft. Und zwar so, dass ihr sie selbst versteht. Wir leben in einer Zeit, wo jeder Einzelne, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene, jeder Mann, jede Frau, egal ob frisch getauft oder seit 50 Jahren in der Gemeinde, jeder sollte die Adventbotschaft selbst kennen und wissen, warum er das glaubt und wissen auch so halbwegs, wo es steht, damit man es dann nochmal wiederfinden kann, wenn es gebraucht wird. Ja. Der Papst spricht ganz freundlich. Könnt ihr euch erinnern, dass Ellen White sagt, im großen Kampf im Himmel, da haben selbst die guten Engel gar nicht so richtig gewusst, was jetzt eigentlich verkehrt ist an dem, was er sagt. Das klang alles so gut, was der Luzifer gesagt hat. Nur wenn man es mit dem Gesetz Gottes verglichen hat, das da lag in der Bundeslade, dann konnte man sehen. Aber an den reinen Worten, das klang ganz gut. Und ich befürchte, ihr Lieben, ich befürchte, dass es auch in unseren Reihen Menschen geben wird, die sagen, hey, das klingt doch ganz gut. Das klingt doch gar nicht so antichristlich. Das klingt doch ganz vernünftig. Ja, klingt's auch. Aber deswegen hat Gott uns nicht nur unseren Verstand gegeben, sondern die Bibel, die wir dann auch brauchen, wenn unser Verstand nicht mehr ausreicht. Wenn unsere Sinne nicht mehr ausreichend sind, um die Schlingen des Satans zu entdecken. Wir haben die Bibel, die reicht aus. Und deswegen noch einmal mein Appell an jeden Einzelnen von uns. Es reicht nicht aus, hier zu sitzen und zu glauben, naja, wir haben einen oder zwei oder fünf oder zehn oder 15 in der Gemeinde, die werden es schon wissen. Du musst wissen, was du glaubst. Und mit voller Liebe zu Jesus das in Anspruch nehmen. Also ich denke, ihr könnt sehen, die Botschaft ist so eindeutig klar, man kann es nicht missverstehen. Der Papst will die volle Ökumene. Er will sie sichtbar, er will sie bald, er will sie mit allen. Und er erfüllt Offenbarung 13 in einem Tempo, das man früher nicht gesehen hat. Die Frage ist, werden wir jetzt Offenbarung 14 auch mal ein bisschen schneller erfüllen? Ja, vielleicht vom ersten in den zweiten Gang schalten. Oder vielleicht sogar den dritten, wenn wir ganz mutig sind. Ja. Dass wir ein bisschen vorankommen. Ja, dass mal all die Menschen gewarnt werden und das Evangelium hören. Und Diese John 17 Movement ist nicht die einzige Bewegung, die es gibt. Es gibt eine andere Bewegung, die nennt sich Wittenberg 2017. Also was ich dazu sagen muss, das fehlt jetzt natürlich durch das Video. In dem Video macht der Papst einen entscheidenden Punkt und er hat mich fast schmunzeln lassen. Er sagt, die Ökumene wird niemals durch Theologen erzeugt werden. Er sagt dort einen ganz lustigen Satz, er sagt, wenn wir darauf warten, dass die Theologen sich einigen, werden wir die Einheit erst einen Tag nach dem jüngsten Gericht erreichen. Selbst die Ökumene hat das Problem, dass ihre Theologen nicht schnell genug arbeiten. Und er vertraut auf die Bewegung der Laien. Er sagt, wir brauchen eine Laienbewegung. Es klang fast so, wie die Laien werden das Werk vollenden. Also auch auf der anderen Seite, auf der ökumenischen Seite, hängt das ganz von den Laien ab. Ja? Und deswegen habe ich das hier dann angebracht. Es gibt immer mehr so Laienbewegungen oder so halboffizielle Bewegungen, die auf kleiner Ebene versuchen, diese Ökumene jetzt voranzubringen. Und der Papst als erster vielleicht in der Geschichte der katholischen Kirche fördert das. Ja? Während die anderen Päpste oft durch die Gremien und durch das Protokoll gearbeitet haben, fördert er diese kleinen Gruppierungen hier und dort, um Ökumene schneller voranzutreiben. Hier also, wie gesagt, diese Gruppe Wittenberg 2017, die gesagt hat, wir glauben, dass die Einheit möglich ist. Ja, und Wittenberg 2017, da braucht ihr nicht viel Sachverstand, um zu ahnen, worum es da geht, nicht wahr? Weil Wittenberg 1517 war der Beginn der Reformation. Gibt es übrigens auch auf Deutsch. Wittenberg 2017, sage ich gleich nochmal was, Weg der Versöhnung. Naja, gehen wir ein bisschen weiter. 2015, am 18. Juni, hat Franziskus seine Enzyklika Laudato Si veröffentlicht. Vielleicht habt ihr davon gehört. Die ist bereits einige Tage vorher geleakt worden. Ja, die kam dann schon an die Presse. Da hat jemand so ein Schlupfloch gefunden und hat es schon vorher an die Presse gebracht, wie die Tagesschau berichtet. Wir haben die offizielle Meldung von der Deutschen Bischofskonferenz. Wie gesagt, wir werden hier immer nur die offiziellen Quellen zitieren. Laudato Si. Was hat es damit auf sich? Interessanterweise, als der Papst diese Enzyklika veröffentlicht hat, hat er nicht nur einige Menschen und Personen der Kurie bei sich gehabt, sondern auch Nicht-Katholiken, die mit ihm gemeinsam diese Enzyklika veröffentlicht haben. Zum Beispiel Ioannis Sisulas, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ein griechisch-orthodoxer Theologe mit hohem Einfluss, der Co-Vorsitzende der offiziellen Dialogkommission mit dem Vatikan ist. Der war dabei. Er ist deswegen momentan so wichtig, weil er hat eine spezielle Kirchenlehre erfunden. Seine Kirchenlehre ist die sogenannte eucharistische Ekklesiologie. Jetzt denkt ihr vielleicht, was ist das? Lass es mich erklären. Die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche sind ja seit über 1000 Jahren gespalten. Und seit Jahren versucht man, sie wieder zusammenzubringen. Und es geht darum, um das Kirchenverständnis, weil theologisch sind sie eigentlich fast gleich. Es geht darum, welches Amt hat der Papst und der Patriarch und so weiter. Es geht also um die Frage der Organisation. Und dieser Theologe sagt, naja, eigentlich ist ja jede Gemeinde schon auf Ortsebene organisiert, ein bisschen kongregationalistisch. Und viele Kirchenhistoriker sagen, das wäre die Lösung, weil auf dieser Basis, der Basis der Eucharistie, wenn jede Gemeinde bereits voll organisiert ist in der Eucharistie, dann wäre das ein neuer Hoffnungsschimmer, um die Katholiken und die Orthodoxen zusammenzubringen. Der stand neben dem Papst dort im Vatikan, um das zu veröffentlichen. Und daneben auch noch Hans-Joachim Schellnhuber. Der ist überhaupt gar kein Christ, sondern Klimaforscher, und zwar einer der bekanntesten und berühmtesten überhaupt. Er ist derjenige, der die 2-Grad-Regelung vorgeschlagen hat. Vielleicht wisst ihr das, ja, dass man das Erdklima um 2 Grad senkt. Gilt als einer der führenden Forscher. Er ist selbst Agnostiker, hat aber den Vatikan beraten. Also der Papst, der Vatikan arbeitet mittlerweile anders mit der Naturwissenschaft als noch vor 500 Jahren, nicht wahr? Mittlerweile holt man sich die Besten der Besten, um up-to-date zu sein. Jetzt diese Enzyklika ist ganz interessant, hier mal einige Ausschnitte aus der deutschen Fassung aus der offiziellen vatikanischen Internetseite. Laudato Si. Weiß jemand, warum die Laudato Si heißt? Päpstliche Enzykliken fangen immer mit dem Anfangssatz an. Ja, der Titel kommt immer mit dem Anfangssatz. Und das heißt hier, Laudato Si, mi signore, gelobt seist du, mein Herr, sang der heilige Franziskus von Assisi. Das ist ein Zitat aus dem berühmten Sonnengesang von Franziskus von Assisi. Und der sang dann auch noch, gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt. Und dann sagt er, ja, die Schwester schreit auf wegen des Schadens, den wir ihr aufgrund des unverantwortlichen Gebrauchs und des Missbrauchs der Güter zufügen. Also sein Thema ist Klimawandel und Umweltschutz. Da wird man denken, ja, das ist jetzt daran jetzt so problematisch. Schauen wir mal, was er hier sagt. Vor mehr als 50 Jahren, als die Welt am Rand eines Nuklearkrieges stand, schrieb der heilige Papst Johannes der 23. eine Enzyklika, in der er sich nicht damit begnügte, einen Krieg abzulehnen, sondern einen Vorschlag für den Frieden unterbreiten wollte. Er richtete seine Botschaft Pacem in Terris an die gesamte katholische Welt, fügte aber hinzu, und an alle Menschen guten Willens. Angesichts der weltweiten Umweltschäden möchte ich mich jetzt an jeden Menschen wenden, der auf diesem Planeten wohnt. Also er sagt, es gab mal eine Zeit, da stand die Welt kurz vor dem Nuklearkrieg und der Papst hat da zum ersten Mal nicht nur die Katholiken angesprochen, sondern auch die Menschen guten Willens. Aber heute spreche ich zu jedem Menschen auf diesem Planeten. Das ist ganz Außergewöhnliches, weil eine Enzyklika ist normalerweise immer nur an die Katholiken gerichtet. Also obwohl du kein Katholik bist, der Papst meint dich. Ja, das ist, was er sagt. Ich wende mich an dich. Er sagt hier, bezieht sich auf sein Schreiben, Evangelii Gaudium und so weiter und so fort. In dieser Enzyklika möchte ich in Bezug auf unser gemeinsames Haus in besonderer Weise mit allen ins Gespräch kommen. Der Papst wendet sich an die Welt. Und dann zitiert er einige Päpste, was die schon vorher über Klimaschutz gesagt haben und so weiter und so fort. Und dann sagt er hier, diese Beiträge der Päpste greifen die Überlegungen unzähliger Wissenschaftler, Philosophen, Theologen und sozialer Organisationen auf, welche das Denken der Kirche für diese Frage bereichert haben. Wir dürfen aber nicht übersehen, dass auch außerhalb der katholischen Kirche andere Kirchen und christliche Gemeinschaften wie auch andere Religionen eine weitgehende Sorge und eine wertvolle Reflexion über dieses Thema, die uns alle beunruhigen, entwickelt haben. Also, wir als katholische Kirche wollen uns jetzt an die ganze Welt wenden, aber wir wissen, es gibt auch andere Kirchen, die darüber gesprochen haben und wir wollen sie mit ins Boot holen, insbesondere hier den geschätzten ökumenischen Patriarchen Bartholomäus. Achtung, mit dem wir die Hoffnung auf die volle kirchliche Einheit teilen. Und deswegen stand natürlich einer der Stellvertreter von Bartholomäus, der Sisulas, dort neben ihm. Er erklärt dann eine ganze Menge über Wirtschaft und wie die Wirtschaft mit der Naturwissenschaft dann in Einklang stehen und wie das mit dem Umweltschutz zusammenhängt und so weiter und so fort. Viel Technisches über den Klimawandel. Interessant für uns ist vor allem das Ende dann dieser Enzyklika. Da spricht er zum Beispiel Folgendes. Das Universum entfaltet sich in Gott, der es ganz und gar erfüllt. So liegt also Mystik in einem Blütenblatt, in einem Weg, in einem morgendlichen Tau, im Gesicht des Armen. Das Ideal ist es nicht nur vom Äußeren zum Inneren überzugehen, um das Handeln Gottes in der Seele zu entdecken, sondern auch dahin zu gelangen, ihm in allen Dingen zu begegnen. Das ist so ein bisschen so Panentheismus eigentlich. Ja, der heilige Johannes vom Kreuz lehrte, dass alles Gute, das es in den Dingen und Erfahrungen der Welt gibt, auf unendlich vorzügliche Weise in Gott ist. Oder besser gesagt, jedes dieser großen Dinge, die genannt werden, ist Gott. Wow. Nicht, weil die begrenzten Dinge der Welt wirklich göttlich werden, sondern weil der Mystiker die innige Verbindung erfährt, die zwischen Gott und allen Wesen besteht und so empfindet, alle Dinge, das ist Gott. Und deswegen ist Umweltschutz so wichtig, weil in der Natur offenbart sich Gott. Und dann sagt er, das klingt ja auch erstmal gar nicht so schlecht, weil natürlich in der Natur offenbart sich Gott. Allerdings ist die Natur nicht Gott und in der Natur ist auch nicht Gott als Substanz gegenwärtig, sondern die Natur trägt die Handschrift Gottes, nicht wahr? Für ihn ist das aber ein bisschen anders. Er sagt hier, die Sakramente sind eine bevorzugte Weise, in der die Natur von Gott angenommen wird und sich in Vermittlung des übernatürlichen Lebens verwandelt. Also für ihn ist Klimaschutz nicht einfach nur, naja, wir müssen jetzt sehen, dass es wieder wärmer oder kälter wird, sondern Klimaschutz hat eine theologische, geistliche Dimension, hat zu tun mit den Sakramenten, also mit den Urlehren der katholischen Kirche. Das Wasser, das sich über den Körper des Kindes ergießt, das getauft wird, ist ein Zeichen neues Lebens, sagt er hier. Ah, komm. Ah, danke. Und dann sagt er hier, in der Eucharistie findet die Schöpfung ihre größte Erhöhung. Ihr wisst, was die Eucharistie ist? Die Eucharistie ist das katholische Abendmahl, wo durch segnende Worte des Priesters das Brot sich in den Leib Jesu Christi, den tatsächlichen, verwandelt. So sagt er tatsächlich, Die Gnade, die dazu neigt, sich spürbar zu zeigen, erreicht einen erstaunlichen Höhepunkt, wenn der Mensch gewordene Gott selbst so weit geht, sich von seinem Geschöpf verzehren zu lassen. Puh. Ja, das ist, und das ist, er sagt, das ist die Krönung, das ist die Erhöhung der Schöpfung, weil Gott sozusagen selbst geschöpft wird in dem Brot und sich von seinem Geschöpf verzehren lässt. Ja, dann ist jetzt Gott quasi in der Schöpfung sozusagen, ja, wenn du so wollt. Das ist natürlich total antichristlich. Ja, aber ihr seht, warum ihm das Thema Klima oder Umwelt, Natur plötzlich so wichtig ist. Ja. Und dann sagt er hier, die Eucharistie vereint Himmel und Erde, umfasst und durchdringt die gesamte Schöpfung. Wir unterschätzen oft die Bedeutung der Eucharistie. Für Katholiken ist die Eucharistie das absolut, das Wichtigste überhaupt. Ja, für sie ist das der Kern ihres Glaubens. Und nach der Bibel ist das eines der größten Lästerungen. Im eucharistischen Brot ist die Schöpfung auf die Vergöttlichung, auf die heilige Hochzeit, auf die Vereinigung mit dem Schöpfer selbst ausgerichtet. Ja, das Brot wird vergöttlicht. Und jetzt kommt der nächste Sprung. Also Schöpfung, ja, von Gott. In der Schöpfung zeigt sich Gott. In der Eucharistie erleben wir, wie Gott sich in der Schöpfung zeigt. Ja, wann feiern wir denn die Eucharistie? Nächster Schritt. Am Sonntag hat die Teilnahme an der Eucharistie eine besondere Bedeutung. Seht ihr die logische Folge? Die Welt geht kaputt, alle Leute sehen, dass die Welt kaputt geht. Wir müssen die Welt schützen, aber die Welt ist nicht nur Materie, ja, komm, sondern die Welt hat etwas Mystisches. In der Welt sehen wir Gott. Und diese Erfahrung machen wir, wenn wir Gott in uns hineinlassen, in der Eucharistie. Und das feiern wir am Sonntag. Und plötzlich gibt es eine direkte logische Verbindung zwischen Sonntagsheiligung und Klimaschutz. Und das finde ich interessant, weil das vielleicht eine Richtung ist, von der die wenigsten wahrscheinlich erwartet hätten, dass man jetzt über den Sonntag spricht. Dieser Tag wird wie der jüdische Sabbat als ein Tag der Heilung der Beziehung des Menschen zu Gott, zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt gewährt. Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung, der erste Tag der neuen Schöpfung, deren Erstlingsfrucht der Auferstandene, die auferstandene Mannschaft des Herrn ist. Außerdem kündet dieser Tag die ewige Ruhe des Menschen in Gott an. In dieser Weise bezieht die christliche Spiritualität den Wert der Muße und des Festes ein. Und so erklärt er damit der gesamten Welt, nicht nur den Katholiken, sondern der gesamten Welt, wir brauchen den Sonntag. Und zwar nicht einfach nur, weil der Papst es sagt, sondern weil das wichtig ist für unsere Erfahrung der Natur. Und nur wenn wir die Natur erfahren, dann werden wir sie auch schützen. Ja, und da wir alle die Natur schützen wollen, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee, die Natur zu erfahren. Ganz interessant gemacht. Übrigens, er zitiert sogar die Bibel hier. Das Gesetz der wöchentlichen Ruhe schrieb vor, am siebten Tag keine Arbeit zu tun, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Sklaven und der Fremde zum Atem kommen. 2. Mose 23, 12. Amen. Die Ruhe ist eine Ausweitung des Blickfelds, die erlaubt, wieder die Rechte des anderen zu erkennen. Seht ihr das? Die Rechte des anderen. Naja, die Enzyklika war draußen und schon wurde sie mit großem Interesse gelesen. Hier haben wir The Guardian. Der Papst ruft zum energischen Handeln in Bezug auf den Klimawandel auf. Interessant fand ich, was die Naturmagazine schreiben, also die wissenschaftlichen Naturmagazine, zum Beispiel Nature, Hoffnung vom Papst. Ja, der Papst nimmt sich unsere Sache an. Der Vatikan hat eine zeitgemäße und wertvolle Warnung ausgebracht über die Gefahr des Klimawandels. Und dann heißt es hier, Wissenschaftler und politische Führer haben zu Recht Dank ausgedrückt und Bewunderung für Papst Franziskus mutigen Schritt. Und indem er das tat, hat Präsident Obama gesagt, die Vereinigten Staaten müssen der Leiter sein, um die Verschmutzung und den Schutz der Umwelt voranzutreiben. Nee, also die Verschmutzung zu beschneiden. Und dann heißt es hier, andere Nationen müssen darauf folgen. Es braucht mehr als geistliche Hilfe, um jetzt wirklich voranzugehen, aber das politische Gewicht und der Appeal, also die Anziehungskraft des Papstes, auf das moralische Gewissen und die Vernunft von Millionen Menschen darf nicht unterschätzt werden. Mit anderen Worten, der Papst ist eine entscheidende Größe in all dem. Und hier im Magazin Science, noch ein Top-Magazin der Wissenschaftler, da sagt die Autorin hier, die Redakteurin, ich applaudiere, die oder ich ja begrüße die klaren Klimaaussagen von Papst Franziskus, der momentan der sichtbarste Champion ist, um Klimawandel hervorzubringen. Während sie dann sagt, naja, die USA müssten mehr tun. Na, das beklage ich, dass in den USA da nicht genug getan wird. Was sagen die Christen? Hier ein Magazin, ein christliches Magazin von einem Jesuiten. Bernd Hagenkort schreibt, es ist mehr als nur Öko. Diese Enzyklika geht nicht nur um den Klimaschutz, sagt er ganz deutlich. Und unsere protestantischen Freunde, der Lutherische Weltbund, begrüßt den Aufruf des Papstes und sagt hier, der Generalsekretär Martin Junge aus Chile, wir freuen uns auf eine verstärkte ökumenische Zusammenarbeit bei diesem lebenswichtigen Thema, das uns alle angeht. Also wieder ein weiterer Schritt Richtung Ökumene. Er sagt, wir müssen die Enzyklika aufmerksam lesen, um die Gemeinsamkeiten hinsichtlich unserer derzeitigen Arbeit zu Fragen des Klimawandels herauszuarbeiten. Evangelische Kirche in Deutschland, EKD. Christliche Kirchen weltweit eint der Kampf gegen die Zerstörung der Natur, die wir als Schöpfung Gottes sehen. Jenseits der unterschiedlichen theologischen Traditionen verbindet uns die gemeinsame Leidenschaft für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Laudato Si dokumentiere aus Perspektive der römisch-katholischen Kirche ein weiteres Mal diese ökumenische Leidenschaft. Es geht also nicht nur um Klimaschutz, es geht um Ökumene. Und hier haben wir die ACK, die ist vielleicht dem einen oder anderen ein besonderer Begriff. Vielleicht interessant. Auch sie unterstützt den Aufruf des Papstes zur ökologischen Umkehr und redet ebenfalls von einer ökumenischen Verantwortung. Und betont besonders, dass sie eben auch andere Kirchen in der Enzyklika zitiert werden, wie zum Beispiel hier der Bartholomäus der Erste. Und er sagt, das verdeutlicht, dass wir uns als Kirchen gemeinsam auf den Weg sehen und auch nur gemeinsam unserer Aufgabe der Bewahrung der Schöpfung gerecht werden können. Also wenn wir die Schöpfung bewahren können, dann nur, wenn wir alle Kirchen zusammenarbeiten, sagt die Deutsche ACK, möchte ich mal ganz deutlich betont haben, weil es einige Fragen manchmal diesbezüglich gibt. Naja, und da haben wir ihn wieder, den Jeffrey Sachs, in diesem Magazin America, der schreibt dann kurze Zeit später das große Geschenk von Laudato Si. Er sagt, diese Enzyklika ist ein großes und zeitgemäßes Geschenk an die Menschheit. Naja, anderes Thema. Time Magazine schreibt im, Juli 24, wenn man die Botschaft von, oder die Politik von Franziskus predigt, ist das der Schlüssel, um US-Präsident zu werden. Es heißt hier, um 1960 gewählt zu werden, musste John F. Kennedy, ein Katholik, noch gezwungenermaßen der Nation sagen, dass er keine Anweisung vom Papst nehmen würde. Also mit anderen Worten, 1960 war die Stimmung in den USA noch so, dass ein katholischer Präsident öffentlich sagen musste, ich werde mir vom Papst nichts vorschreiben lassen, ansonsten wäre nie gewählt worden. Dann sagt Time Magazine, 2016 ist solch eine Trennung nicht mehr notwendig. Und jetzt haltet euch fest, das Time Magazine. Diese Zeiten haben sich geändert. Mit einem katholischen Vizepräsidenten, 6 katholischen obersten Gerichtshofrichtern, einem katholischen Sprecher des Hauses und einer großen Anzahl von Katholiken im Kongress hat das goldene Zeitalter des Katholizismus in der amerikanischen Politik begonnen. Das ist Time Magazine, okay? Das ist nicht Christopher Kramp, nicht Walter Veit, nicht irgendwelche Verschwörungen oder sowas. Das ist Time Magazine. Das goldene Zeitalter des Katholizismus in der amerikanischen Politik hat begonnen. Tja, Amen. Und dann sagt sie, der Aufstieg der Katholiken an die Front der amerikanischen Politik ist durch das Papsttum von Franziskus noch beschleunigt worden. Ja. Und dann hier ein interessanter Artikel, ebenfalls im Juli, von The Catholic Herald aus Großbritannien. The Pope's Great Evangelical Gamble, das große evangelikale Spiel des Papstes. Kann Franziskus Jahrzehnte des Antagonismus, also des Streites zwischen den Katholiken und den Evangelikalen überwinden? Und jetzt haltet euch fest, was hier steht. Irgendwo im Büro von Papst Franziskus ist ein Dokument, das den Kurs der christlichen Geschichte ändern könnte. Jetzt nicht gerade so die unbedeutendsten Worte, nicht wahr? Es erklärt ein Ende zu allen Feindseligkeiten zwischen Katholiken und Evangelikalen und sagt, dass die beiden Traditionen jetzt in der Mission vereint sind, weil wir dasselbe Evangelium erklären oder verkünden. Der Heilige Vater denkt darüber nach, diesen Text 2017 zu unterzeichnen, dem 500. Jahr der Reformation, neben den evangelikalen Leitern, die ungefähr jeden vierten Christen in der Welt heute repräsentieren. Also was wir damals gesehen haben, letztes Jahr, ist nicht nur so ein Strohfeuer gewesen. Zeitschriften berichten immer wieder davon, das wird wahrscheinlich passieren und das würde die Weltgeschichte verändern, was hier steht. Franziskus ist überzeugt, dass die Reformation bereits vorbei ist. Nicht mal der Protest an die Reformation. Er glaubt, sie endete 1999, das Jahr, als die katholische Kirche und der lutheranische Weltbund eine gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung verabschiedet haben. Und so weiter und so fort. 2006 hat dann die methodistische, das Konzil das adoptiert, aber die meisten sogenannten wiedergeborenen Christen so haben das noch bisher nicht so, diesen Text noch nicht so unterstützt. So, die meisten der 600 Millionen Evangelikalen realisieren gar nicht, dass der Protest vorbei ist. Deswegen ja auch damals der Palmer. Naja, dann kam Franziskus nach Amerika. Wer von euch hat das ein bisschen verfolgt? Ich war damals zu der Zeit in Malaysia, bin immer bis spät abends aufgeblieben, damit ich das dann noch live sehen konnte. Heißt es hier? Ja. Der Papst kommt und bringt Tough Love, das ist so harte Liebe, nach Amerika. Er hat dann ein bisschen was zu sagen gehabt, in Bezug auf Politik und in Bezug auf Klimawandel. Es heißt hier, es ist aber gesichert, dass er ein warmes Willkommen erleben wird von Millionen von Amerikanern, denn seine Umfragewerte, die würden jeden anderen Politiker neidisch machen. Und sie stellen und sie suggerieren, dass auch viele andere Gläubige und selbst die Nichtgläubigen sich seines Besuches sehr erfreuen und darauf warten. Oh, da hat er sich im Weißen Haus begrüßen lassen, hat dann vor den US-Bischöfen gesprochen. Das überspringen wir mal, aus Zeitgründen ist nicht so wichtig, weil ich möchte euch das jetzt hier zeigen, das jetzt gleich kommt. Also interessanterweise heißt es hier, es war ein surprisingly political visit, also ein überraschend politischer Besuch. Er hat natürlich auch viel Kirchensachen gemacht, hatte einen Heiligen heilig gesprochen, also eine Person, den Junipero Serra, dann heilig gesprochen und so weiter und so fort. Aber dann kam diese Ansprache vor dem US-Kongress und die möchte ich euch kurz ein bisschen näher bringen. Hat die jemand gelesen oder angehört komplett? Ah, noch ein paar. War interessant. Also er hat auf Englisch gesprochen. Man konnte es nicht gut verstehen, weil sein Englisch wirklich nicht so gut ist. Und er sehr langsam und leise gesprochen hat. Also man würde eigentlich denken, man wäre fast eingeschlafen, aber die Leute sind ständig aufgesprungen und haben geklatscht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war sehr interessant. Naja, was sagt er denn? Also er hat sie erstmal gleich am Anfang gecatcht mit dieser Sage. I am most grateful to your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free and the home of the brave. Ich bin so dankbar für die Einladung, hier vor diesem Kongress zu sprechen, im Land der Freien und im Heim der Mutigen, der Tapferen. Naja, und dann hat er hier zu ihm gesprochen, ihr seid gerufen, die Würde der Mitbürger zu verteidigen und zu bewahren in ihrem Verlangen, dass the common good, könnt ihr euch erinnern? The common good? Das allgemeine Wohl zu erreichen, denn das ist das Hauptziel aller Politik. Gleich im ersten Paragraphen sagt er, das Hauptziel aller Politik ist the common good. Das Gute für die Gesellschaft mit dem Verständnis, dass die Gesellschaft über dem Einzelnen steht. Und interessanterweise sagt er dann, eure Arbeit erinnert mich auf mehrere Weise, auf zwei Arten, an die Figur von Mose. Wofür ist denn Mose in der Bibel bekannt und berühmt? Der hat die 10 Gebote gebracht. Ja, fand ich irgendwie interessant, dass der Papst, wenn er an den US-Kongress denkt, an Mose denkt, an die 10 Gebote. Er hat sich weiter erklärt, deswegen werde ich jetzt auch nicht spekulieren. Ich will es einfach mal so gesagt haben. Ja. Also wenn der Papst an den US-Kongress denkt, denkt er an Mose. Aber dann sagt er, ich möchte nicht nur euch ansprechen, sondern durch euch alle Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und er sagt, ich möchte in dieser Rede 4 Amerikaner erwähnen. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day und Thomas Merton. Wer von euch kennt Abraham Lincoln? Klar. Wer von euch kennt Martin Luther King? Genau. Wer von euch kennt Dorothy Day? Ich auch nicht. Ich kannte sie auch nicht. Wer von euch kennt Thomas Merton? Das fand ich merkwürdig, ja? Der wählt sich 4 Personen aus, 2, die jeder kennt und 2, die keiner kennt. Ist merkwürdig, oder? Also stellt euch vor, ihr würdet eine Rede vor dem US-Kongress halten und ihr würdet 4 Personen erwähnen wollen. Würdet ihr euch überlegen, welche Personen ihr wählt? Oder glaubt ihr, hat einfach mal geguckt, welche Personen in Amerika gelebt haben? Der hat sich bestimmt Personen ausgewählt, weil die für irgendwas standen, oder? Wäre doch mal interessant, wofür die stehen. Also Abraham Lincoln natürlich ganz klar, Freiheit, ja, Freiheit. Aber, so sagt er, die Zukunft der Freiheit braucht die Liebe of the common good. Also es gibt nur Freiheit, wenn wir auch das allgemeine Wohl lieben, ja, und wenn wir uns unterordnen und solidarisch sind. Und dann hat er was Interessantes gesagt hier. Es gibt eine andere Versuchung, vor der wir uns besonders hüten müssen. Hört genau zu. Die simplistische Reduktion auf das, was nur gut oder schlecht ist. Oder wenn ihr wollt, Gerechte und Sünder. Also dafür müssen wir uns hüten. Wenn jemand sagt, ihr seid gerecht und wir sind Sünder. Ja? Gut und schlecht, wer das so genau benennt, das ist gut und das ist schlecht, das ist sehr gefährlich, sagt er. Die gegenwärtige Welt mit ihren offenen Wunden und so weiter und so fort, die kann sich halt nicht, kann es sich nicht leisten, dass man so polarisiert. Ja, jede Form von Polarisation, die uns in eine dieser beiden Lager einteilt, sollten wir vermeiden. Und das Problem ist, die Dreifach-Engels-Botschaft macht genau das. Die teilt genau in 2 Lager. Bam! Ja, entweder auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Und er sagt, davor müssen wir uns ganz besonders hüten. Irgendwie ist er ein bisschen schwach auf der Brust heute. So, jetzt sind wir wieder. Und dann sagt er weiter, wir müssen gemeinsam zusammengehen, wie ein Einzelner, in einem erneuten Geist der Brüderlichkeit und der Solidarität und gemeinsam kooperieren for the common good. Das ist das Schlüsselwort. Komm, jeden zweiten Satz, common good, common good, common good, common good. Wenn man nicht weiß, was er meint, denkt man, das klingt doch ganz gut. Und diese Herausforderung für diese Erneuerung des Geistes der Kooperation ist natürlich sehr groß. Und dann spricht er hier von den verschiedenen religiösen Denominationen, die dazu beigetragen haben, die Gesellschaft zu stärken und aufzubauen. Und es ist auch wichtig, dass die Stimme des Glaubens weitergehört wird. Und dann spricht er hier wiederum, um dass Politik ist stattdessen ein Ausdruck unserer Notwendigkeit, gemeinsam zu leben, als einer zu leben, damit wir das größte aller gemeinsamen Güter, the greatest common good, nämlich dass eine Gesellschaft, in der bestimmte partikulare Interessen geopfert werden, damit Friede und Sicherheit, Gerechtigkeit und Friede und soziales Leben und so weiter aufrechterhalten werden können. Mit anderen Worten, das allergrößte Gut ist es, wenn jeder bereit ist, von seinen eigenen Interessen aufzugeben. Klingt gar nicht schlecht, oder? Doch was ist, wenn man dazu aufgefordert wird, jetzt ein paar religiöse Rechte aufzugeben für das allgemeine Gute? Das sagt er dem US-Kongress, der die Gesetze macht. Er sagt, ich unterschätze die Schwierigkeiten nicht, aber ich ermutige euch in dieser Bemühung. Und dann denkt er an Martin Luther King. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, das fand ich sehr bemerkenswert, und da zeigt sich, dass Jesus wahrscheinlich wirklich noch nicht morgen kommt, das braucht noch ein bisschen. Der Papst hat hier tatsächlich für die Abschaffung der Todesstrafe geworben und dafür gebührt ihm auch Anerkennung. Die Offenbarung sagt aber, er wird irgendwann, entweder er oder sein Nachfolger, die Todesstrafe wieder einführen. Ja. Nur, dass wir das mal auch noch gesagt haben. Und dann, wie gesagt, also Abraham Lincoln, Martin Luther King, der bekannt ist für seine Befreiung der Farbigen. Und dann Dorothy Day. Wer war Dorothy Day? Ich habe mal gesucht und herausgefunden, sie war früher eine Sozialistin. Was? Warum in aller Welt würde ein Papst vor dem US-Kongress eine Sozialistin erwähnen? Ja. Sie war sogar mit Journalistin für linke Journale und trat dann in die kommunistische Partei in Kalifornien ein. Das sind eigentlich so die größten Staatsfeinde früher gewesen. Ja. Ist dann 1928 natürlich, zum Katholizismus übergetreten und verstand sich danach als christliche Anarchistin. Also quasi immer noch Kommunistin, aber jetzt katholische Kommunistin quasi. Sie ist mehrmals inhaftiert worden. Und hat dann 1933 am 1. Mai, am Tag der Arbeit, nicht wahr, die katholische Arbeiterbewegung, so eine Art katholische Gewerkschaft gegründet. Da hat man die Internetseite, da haben wir sie. Und sie stand für christlichen Kommunismus, was auch immer das ist, Pazifismus, Ökumene, Befreiungstheologie und experimentelle Liturgie. Und sie hat mal gesagt, 1955, dass irgendwann es eine Einheit geben wird, wo die individuellen Staaten übereinkommen werden, ihre nationale Souveränität für eine Weltgesellschaft aufzugeben. Warum würde der Papst so eine Person jetzt vor dem US-Kongress erwähnen als eine von vier herausragenden US-Amerikanern? Schon merkwürdig, oder? Fand ich bemerkenswert. Naja, und hier noch ein Zitat, wenn ihr das mit dem Common Good noch nicht verstanden habt, ich sag's nochmal. Business is a noble vocation, also das Geschäft, Wirtschaft ist etwas ganz Tolles, vor allem, wenn es Arbeitsplätze schafft als ein notwendiger Teil in deinem Dienst für das allgemeine Gute, the common good. Und dann this common good, dieses allgemeine Gute, beinhaltet die Erde und so weiter. Our common home, unser gemeinsames Heim, immer wieder spricht er von unser gemeinsamen Heim, unserer gemeinsamen Gesellschaft und dem Allgemeinwohl, dem Allgemeinen, dem Allgemeinen, dem Allgemeinen. Und dann erwähnt er den vierten. Ja, und das war der Zisterzienser, richtig? Zisterzienser. Trappisten, er war eigentlich ein Trappist. Das ist ein Teil dieses Ordens. Ein Mönch namens Thomas Merton. Thomas Merton war ein katholischer Mönch. Also wir haben Abraham Lincoln, dann Martin Luther King, dann diese ehemalige Kommunistin, die katholische Kommunistin wurden, und dann einen katholischen Mönch. Er war früher Protestant und hat sich dann nach Beschäftigung mit mittelalterlicher Philosophie dem Katholizismus zugewandt. Er trat dann in den Trappistenorden ein, hat dann später als Eremit gelebt. Er hat sich in sein Zimmer quasi einsperren lassen, hat dann nur noch als Eremit gelebt. Hat ein ziemlich berühmtes Buch geschrieben, Der Berg der sieben Stufen. Und hat sich mit dem Buddhismus beschäftigt, mit dem Zen, war auch politisch aktiv und ist dann auf einer Asienreise wahrscheinlich durch Selbstmord gestorben. Und ich fand das interessant. Der Papst erwähnt vor dem US-Kongress vier Personen. Den Gründer, einen der Hauptidentifikationsfiguren des US-amerikanischen Freiheitsdenkens, Lincoln. Danach Martin Luther King, der auch noch dieser Freiheit verpflichtet ist, aber eigentlich mehr schon auf die Gesellschaft ausgerichtet ist, nicht wahr? Die Befreiung der Farbigen. Von dort, der nächste Schritt ist zu Dorothy Day, die vor allem für die Gesellschaft da war, nicht mehr viel für die amerikanischen Rechte und durch diese Beschäftigung mit der Gesellschaft jetzt dem Katholizismus sich näherte. Und dann als viertes Thomas Merton, der ein Protestant war und Katholik geworden ist. Und ich habe mich gefragt, und ich kann es nicht beantworten, ich habe mich gefragt, war das wahrscheinlich Absicht oder war das Zufall? Überlasse ich euch. Weil ich habe keinen Beweis dafür, dass es beabsichtigt war. Er hat es ja nicht gesagt. Aber ich denke mir, wenn ich so eine Rede halten würde, er hat sich auch gedacht, in welcher Reihenfolge er die erwähnt, oder? Hätte auch andersrum erwähnen können. Hätte er nichts dagegen gesprochen. Er hat sie so rum erwähnt. Und ich überlasse es mal euch, darüber nachzudenken, ob da vielleicht irgendwie so eine Art Idee dahinter war. Also von Lincoln zu Merton. Naja, wie auch immer. Dann könnt ihr euch selbst den Kopf drüber zerbrechen. Church Ministry, Joel Osteen, der war im Jahr davor beim Papst, sagt, der Papst Franziskus ist ein Mann der Menschen und er steht für die Demut. Jetzt was Interessantes. Die Welt. Wie Papst und Evangelikale die Familie retten wollen. Jetzt bin ich mal gespannt, wer letztes Jahr gut aufgepasst hat und sich immer noch erinnern kann. Papst Franziskus und der deutsche Cheftheologe der weltweiten evangelischen Allianz. Weißt du jemand noch, wer das war? Wer jetzt den Namen sagen kann, der hat gut aufgepasst. Könnt ihr euch erinnern? Weltweite evangelische Allianz, der Cheftheologe, der war damals auch mit dem Palmer beim Papst. Das war nämlich der hier. Thomas Schirmacher, der deutsche Theologe. Könnt ihr euch erinnern? Der ist wieder beim Papst und zwar als einziger protestantischer Delegierte bei der Familiensynode. Jetzt geht es um die Familie. Da heißt es, Papst Franziskus und der deutsche Cheftheologe der weltweiten evangelischen Allianz, Thomas Schirmacher, können sehr gut miteinander. Nun wollen sie die Kräfte von 1,8 Milliarden Christen bündeln. Das sind nämlich 1,2 Milliarden Katholiken und 600 Millionen Evangelikale. Sagt die Welt. Und da heißt es hier, wie der oberste Katholik und der ranghöchste evangelikale Theologe im Vatikan die Köpfe zusammensteckten, wie sie sich täglich austauschten, das Kaffeetässchen in der Hand, das fiel so manchem Synodenteilnehmer auf. Und tatsächlich verbarg sich denn da mehr als nur der freundliche Austausch zwischen den Köpfen einst verfeindeter Konfession. Während der dreivölkigen Familiensynode der katholischen Kirche in Rom schmiedeten Papst Franziskus und Thomas Schirmacher, Cheftheologe des weltweiten evangelischen Allianz, ein familienpolitisches Kampfbündnis. Sie wollen im Namen von rund 1,2 Milliarden Katholiken und rund 600 Millionen Evangelikalen ihre Kräfte bündeln. Das bestätigte nun der deutsche Theologe Schirmacher im Gespräch mit der Welt. Er nahm als einziger deutscher Protestant an der gesamten dreivöchigen Synode teil und traf den Papst schon vorher fünfmal. Einmal habt ihr gesehen mit dem Palmer, nicht wahr? Zudem tauschten sich WEA-Vertreter und der päpstliche Rat für die Familie schon vor der Synode mehrfach aus, um ihre Kooperation abzustimmen. Also von Seiten der Umwelt wird es angegangen, die Ökumene, von Seiten der Familie wird es angegangen und überall klingt das so wunderbar, nicht wahr? Der Artikel geht noch weiter. Da heißt es, diese Annäherung zwischen den dogmatischen Fragen weit auseinanderliegenden Konfessionen deutete sich bereits 2013 an. Seit seinem Amtsantritt hat der argentinische Papst mehrfach einen neuen wertschätzenden Ton gegenüber den evangelikalen Gläubigen angeschlagen. Im Gegenzug bewies nun aber auch die WEA entgegenkommen. Cheftheologe Schirmacher billigte dem Papst zu, Achtung, anschnallen, in ethischen und politischen Fragen könne er eine Sprecherfunktion für alle Christen ausüben. Da sagt also der Cheftheologe der WEA für 600 Millionen Evangelikale, wir sind in manchen theologischen Fragen uneins, aber wenn es um so allgemeine ethische, politische Dinge geht, so um das allgemeine Wohl, Klimaschutz, Familie und so weiter, Papst, da bist du unser Sprecher, da bist du der Mann, du kannst für uns alle sprechen, du bist unser Vertreter. Steht in der Welt, steht nicht auf irgendwelchen hinteren Internetseiten. Das ist ziemlich konkret. Naja, interessanterweise sagt dann die Welt auch, dass die Evangelikalen nicht ganz eins sind. Schaut mal hier. Unumstritten ist der Annäherungskurs der beiden, aber auch bei der WEA nicht. Noch während der Synode veröffentlichte ein WEA, also von den evangelikalen Mitglied, in den USA einen Artikel, der zur Vorsicht aufrief. Bei aller aus pragmatischen Gründen gebotenen Zusammenarbeit dürfe man eines nicht vergessen, der Papst sei und bleibe der Antichrist. Also während da der Cheftheologe mit dem Papst sich einig wird, sagt ein anderer Evangelikale, Moment mal, nicht vergessen, der Papst ist Antichrist. Liebe Freunde, es gibt sie noch in anderen Kirchen. Es gibt sie noch. Und ich habe gedacht, das ist interessant, das will ich mal suchen. Ich habe es gefunden, es war gar kein Amerikaner, es war ein Italiener. Ein Evangelikaler, der in Rom lebt, ja, und eine Kirche hat. Vielleicht hat er da ein bisschen mehr Kontakt dann zum Papst. Nicht wahr? Er stellt diese Frage, ist der Papst der Antichrist? Ja, er sagt, in Tagen wie jetzt fragt niemand so eine Frage mehr. Es scheint zu arrogant, zu altmodisch, zu sehr dadurch würde man die religiöse Konversation zu sehr, wie sagt er, missrepräsentieren. Aber dann sagt er, von Martin Luther zu Spurgeon, vom Wesley bis zu den Puritanern, hat es immer eine konsistentes, übereinstimmendes und einstimmige Interpretation gegeben, dass über die Identität des Antichristen. Die protestantische Reformation hat diese Lesung des Papstes als den Antichristen nicht erfunden, sondern ihn schon aus den mittelalterlichen Lehren schon weitergetragen. Das war schon im Mittelalter bekannt, zum Teil. Da gibt es noch jemanden, der erinnert sich, ja, Moment mal, alle Protestanten haben früher gesagt, der Papst ist Antichrist. Und dann sagt er hier, diese Sicht ist natürlich ökumenisch und nicht korrekt, weit davon entfernt und so weiter und so fort. Er sagt, die Diskussion um den Antichrist muss erweckt werden, neu belebt werden. Und es muss jetzt mit biblischer Nüchternheit und historischer Awareness, also historischer, wie sagt man, Bewusstsein, historischem Bewusstsein, muss man das ausarbeiten. Schirmacher hat das mitgekriegt, was der hier schreibt, und schreibt zurück auf seine Internetseite. Ist der Papst der Antichrist? Das ist der Cheftheologe der weltweiten evangelischen Allianz. Nicht, wenn man sola scriptura folgt. Also er sagt, ja, du kannst gerne glauben, dass der Papst Antichrist ist, aber das ist nicht sola scriptura. Wenn wir allein der Bibel folgen, dann kann ich das nicht sehen. Und dann gibt er ein paar Gründe an, warum, und sagt dann unten, soweit ich sehen kann, hat keiner der modernen evangelikalen exegetischen Kommentare, Theologen, über 1. Johannes und Offenbarung jemals, also den Papst als den Antichristen, die katholische Kirche, dort als Antichrist gefunden. Also in allen Kommentaren, die wir heute haben, ja, die heute geschrieben werden, niemand findet dort den Papst. Das sollte, wie ich denke, die Debatte beenden. Ja, in unseren Kommentaren steht es nicht mehr drin, Ende aus der Debatte. Brauchen wir nicht mehr drüber reden. Naja, nochmal kurz zu dieser Initiative Wittenberg 2017. Das ist jetzt nicht so das größte Ding aller Zeiten, aber ich fand es ganz interessant, weil das so eine Laienbewegung ist, die verschiedene Kirchen zusammenbringen möchte, um die Kirchen zusammenzubringen. Da haben sie sich jetzt vor kurzem getroffen, in Rom. Und da schreiben einige Teilnehmer, besonders beeindruckt war ich von der sich in Luft auflösenden konfessionellen Schranken in der Gruppe. Ja, als wir zusammenkamen, war es, als wären wir eins. Was haben wir hier? Genau, einige der Teilnehmer und der Mitglieder, die Bedeutung haben. Interessant ist, wie das gegründet worden ist. Gott berief das junge Ehepaar Amy und Thomas Cockdell aus Texas, USA, und offenbarte den beiden in Träumen und durch Begegnung mit anderen Christen sein Herz und ließ sie den Schmerz der Trennung seines eigenen Leibes der Kirche spüren. Mit anderen Worten, es gibt Leute, die bekommen Träume, dass sie jetzt die Kirchen vereinen sollen. In Amerika. Interessantes Paar, der eine ist Protestant, der Mann ist Protestant, die Frau ist Katholikin, und sie träumen jetzt und sie denken, dass Gott ihnen Visionen und Träume gibt, dass sie die Kirchen zusammenbringen sollen. Und sie gründen diese Initiative Wittenberg 2017, treffen sich in Rom, da sind die beiden. Genau. Und das ist so ganz typisch. Ich denke, wir werden das mehr und mehr sehen, dass auf Laienebene und auf kleineren Ebenen Initiativen entstehen, die diese Kirchen jetzt auf allen möglichen Ebenen zusammenbringen wollen. Und das wird rasant vorangehen. Noch was ganz anderes. Ende des Jahres, Papst Franziskus trifft sich mit Eric Schmidt. Das ist kein Kirchenmensch, sondern das ist der Exekutiv-Chairman, also der Vorsitzende der Google-Elterngesellschaft Alphabet. Kennt ihr Alphabet? Alphabet ist der Konzern, dem gehört Google, YouTube und Android. Also wenn man die alle unter sich hat, dann hat man so ziemlich alles, was es gibt. Also, dann kontrolliert man die Meinungsmache in der Welt. Ja, YouTube, Google und Android. Alphabet, ja, die sind so quasi der Dach drüber. Und der Papst trifft sich mit denen. Jetzt frage ich mich, was will der Papst denn mit Google und YouTube? Ja, er trifft sich mit denen und spricht dort hinter verschlossenen Türen. Was sie gesprochen haben, weiß ich nicht. Ich will euch nur sagen, er hat sich mit ihnen getroffen. Naja. Und dann hier Domradio. Das ist jetzt Anfang diesen Jahres. Der Papst fordert neuen Elan für die Ökumene. Geht ihm noch nicht schnell genug. Die Taufe verbindet uns. Er sagt, Papst Franziskus hat zum Einsatz für die Einheit von Katholiken, Protestanten und Orthodoxen aufgerufen. Die drei Konfessionen seien durch die Taufe miteinander verbunden. Und er sagt, das Ereignis lade alle Christen ein, die Gemeinsamkeiten zwischen ihren Kirchen wieder zu entdecken und die Gräben zu überwinden. Wir sagen, wir sind ein heiliges Volk. Neuer Elan für die Ökumene. Und ganz frisch ist die Meldung, dass Papst Franziskus noch dieses Jahr nach Schweden reisen wird, denn dieses Jahr beginnt am 31. Oktober das Jubiläumsjahr, das dann am 31. Oktober 2017 endet. Also die lutherische Kirche wird ein ganzes Jahr Gedenkjahr haben, ja, für die Reformation. Und das beginnt nicht in Deutschland, sondern in Schweden. Vielleicht wundert man sich, warum das denn? Der Grund ist ganz einfach, hier haben wir das Reformationsgedenken. Papst reist Oktober nach Schweden. Und das haben wir hier auf Deutsch auch nochmal. Da heißt es hier nämlich, Papst Franziskus wird am 31. Oktober an dem Gedenken zur Reformation in der schwedischen Stadt Lund teilnehmen. Das kündigte der päpstliche Rat zur Förderung der Einheit der Christen zusammen mit dem lutherischen Weltbund an diesem Montag an. Wie die gesamte Mitteilung ankündigt, wird in Lund des 500. Gedenktages der Reformation für 2017 gedacht. Dabei sollen vor allem die Fortschritte im ökumenischen Dialog zwischen Katholiken und Lutheranern unterstrichen werden. Vielleicht fragt euch, warum Lund? Hier kommt die Erklärung. Dieses Ereignis findet am 31. Oktober in der südlichen schwedischen Stadt Lund statt, wo der lutherische Weltbund 1947 gegründet worden ist. Also der Papst geht zur Feier der Reformation an den Ort, wo der lutherische Weltbund gegründet worden ist und sagt, jetzt feiern wir gemeinsam. Also Da geschieht nichts umsonst, nichts irgendwie zufällig. Ja? Da werden Orte und Daten mit historischem Bewusstsein gewählt, um das möglichst historisch zu machen. Ja? An dem Ort, wo der Lutherische Weltbund gegründet worden ist, soll jetzt die erste Messe jemals stattfinden, wo ein Papst gleichzeitig mit evangelischen Kirchenoberhäuptern gemeinsam die Messe liest. Das hat es vorher noch nie gegeben. Wird dieses Jahr stattfinden, wenn nicht irgendein Wunder geschieht. Ja. 2016, am 31. Oktober. Und man hat sogar extra ein spezielles Liturgiebuch rausgebracht, was Katholiken und Protestanten verwenden können. Ja? The Common Prayer Liturgical Guide. Ja? Gemeinsam rausgebracht von dem Büro für die Einheit der Christen und dem Lutherischen Weltbund. Übrigens vor zweieinhalb Jahren, hat der Lutherische Weltbund gemeinsam mit der katholischen Kirche ein Dokument rausgebracht, das heißt From Conflict to Communion. Vom Konflikt zur Kommunion, zur Einheit. Und das ist die erste katholisch-protestantische Beschreibung der Reformation. Das ist der erste Versuch, die Reformation von 1517 im Sinne beider Kirchen zu interpretieren. Also, was kann man noch als Gutes ansehen, was auch die Katholiken als gut sehen würden, und was müssen wir auf jeden Fall ablegen, damit wir wieder gemeinsam zusammenkommen können? Vom Konflikt zur Kommunion, zur Gemeinschaft. Meine Bibel sagt und meine Prophetin, dass der Konflikt bleiben wird, oder? Der Konflikt hört nicht auf, aber einige verabschieden sich von dem Konflikt und sagen, wir wollen Gemeinschaft haben. Was soll man dazu nur sagen? Und dann, hier haben wir das noch, das ist übrigens die ganz offizielle Seite der evangelischen Kirche in Deutschland, Luther 2017, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da heißt es hier, Papst reist zu Reformationsgedenken nach Schweden. Und dann heißt es hier, das Besondere an dem Besuch, es ist das erste Mal, dass ein Papst an einer ökumenischen Feier mit lutherischen Geistlichen teilnehmen und gemeinsam mit ihnen der Feier vorstehen wird. Hat es noch vorher nie gegeben. Der Papst tut fast monatlich irgendein Novum brechen. Ja? Immer ein Tabu brechen und voranschreiten. Hier ZDF, Papst bittet andere Kirchen um Vergebung. Gleich zwei ökumenische Akzente hat Papst Franziskus heute zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen gesetzt. Beim traditionellen ökumenischen Gottesdienst in der Basilika St. Paul vor den Mauern bat er als Bischof von Rom und Hirte der katholischen Kirche um Barmherzigkeit und Vergebung für das nicht evangeliumsgemäße Verhalten von Katholiken gegenüber anderen Christen. Man würde denken, hey, interessant. Zugleich rief er die Katholiken dazu auf, zu vergeben, wenn sie heute oder in der Vergangenheit Verletzungen durch andere Christen erfahren haben. Also im Prinzip ist es eigentlich mehr so, lass uns alle vergeben, wir haben alle mal was verkehrt gemacht, nicht wahr? Und jetzt Schwamm drüber, geht voran. Man könne nicht auslöschen, was geschehen sei, so Franziskus. Und dann, wie gesagt, diese Ankündigung, er wird nach Lund fahren. Und der weltweiten lutherischen Kirche gehören 72 Millionen Christen an. Hier haben wir das doch gleich nochmal, nicht wahr? Dieser von Konflikt zur Gemeinschaft, alles nochmal hier auf der offiziellen Seite bekannt gegeben. Oder was Interessantes. ZDF schreibt, 2016 könnte zum Jahr der Ökumene werden. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wahrscheinlich, das ist noch nicht ganz hundertprozentig raus, aber wahrscheinlich findet in diesem Jahr das erste panorthodoxe Konzil der Weltgeschichte statt. Habt ihr das gewusst? Ihr wisst ja, dass seit 1054, also ungefähr mehr als 1000 Jahre, die orthodoxe Kirche von der katholischen gespalten ist. Seitdem haben die orthodoxen Kirchen nie wieder ein Konzil gehabt. Das letzte Konzil, das sie anerkennen, ist von 782 oder so. Und seit über 100 Jahren plant die orthodoxen Kirchen ein Konzil. Also das dauert ein bisschen länger, nicht wahr? Die Mühlen, bis die das sich mal geeinigt haben auf eine Agenda und wer da wann spricht und so weiter, nicht wahr? Da sind schon Generationen wieder tot, bis es mal vorangeht. Und in diesem Jahr soll es stattfinden, das erste panorthodoxe Konzil aller orthodoxen Kirchen. Und einer der Agendapunkte wird auch die Ökumene sein. Und das wird also noch so ein Weltgeschichtsereignis dieses Jahr wahrscheinlich werden. Es ist schon mehrmals verschoben worden. Mal sehen, ob es dieses Jahr stattfinden kann. Und um so richtig aktuell zu sein, gestern ist schon wieder Weltgeschichte geschrieben worden. Habt ihr das mitbekommen? Gestern hat der Papst ein historisches Meeting gehabt mit dem Kopf der russisch-orthodoxen Kirche. Jetzt muss man Folgendes wissen. Also wie gesagt, 1054 hat sich die orthodoxe Kirche von der katholischen gespalten. Nicht theologisch, sondern mehr wegen Kirchenorganisation. Die orthodoxe Kirche, das ist die griechisch-orthodoxe, die armenisch-orthodoxe, die serbisch-orthodoxe, da gibt es ja verschiedene orthodoxe Kirchen. Von dieser orthodoxen Kirche hat sich dann später die russisch-orthodoxe nochmal abgespalten. Ja? Und während die anderen orthodoxen Kirchen, so wie der Bartholomäus zum Beispiel, ja, gute, enge Verbindung haben mit Rom, ist die russisch-orthodoxe Kirche so von den Gefühlen her ungefähr fast so weit entfernt von Rom wie die Adventgemeinde. Ja? Also es gab Zeiten, da hat der Papst sich mit den sowjetischen Führern getroffen, aber nicht mit den Patriarchen in Moskau. Ja? Weil man eher mit den Sowjets konnte, mit den Kommunisten, als mit den Patriarchen von Moskau. Das heißt, in 1000 Jahren Geschichte haben sich niemals der Papst und der russische orthodoxe Patriarch getroffen. Gestern haben sie sich getroffen. Und zwar auf einem Flughafen in Havanna, Kuba. Jetzt, ich habe so eine Vorstellung, was das bedeuten könnte, aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal erstmal, was hier steht. Hier, die Welt. Heute schreibt Papst Franziskus Weltgeschichte übrigens, das fand ich ganz lustig, der Autor Lukas Wiegelmann, mit dem habe ich mal im Orchester zusammengespielt. Naja, wie auch immer. Noch nie sind sich Papst Franziskus und ein russischer orthodoxer Patriarch begegnet. Am Freitag nun wollen sich die beiden treffen. Und da heißt es hier, die erste Begegnung eines russisch-orthodoxen Patriarchen mit einem römischen Papst soll wie ein Zufall aussehen, so als wäre das gar nicht geplant gewesen. Am Flughafen von Havanna werden sich der Patriarch Kirill und Papst Franziskus am Freitag zu einem Gespräch zusammensetzen, als hätten sich ihre Wege gekreuzt auf dem Flughafen. Ja. Beide unternehmen gerade Lateinamerika-Reisen, ganz zwanglos. Das Ding ist aber, die haben 2 Jahre lang daran verhandelt, dass sie sich treffen werden. Im Geheimen, ja, dass sie sich zufällig, haben 2 Jahre lang verhandelt, dass sie sich zufällig auf dem Flughafen in Havanna treffen. Krass, oder? Die Begegnung der beiden religiösen Oberhäupter ist ein weltgeschichtlich einmaliger Augenblick und ein Drahtseilakt außen- und kirchenpolitisch gleichermaßen. Ihr habt das 2-jährige Geheimverhandlungen im Vorfeld. Und dann haben wir hier, es ist nicht das erste Mal, dass ein Treffen auf Spitzenebene angedacht war, aber die Pläne wurden immer wieder auf Eis gelegt. Dem nun anberaumten Gespräch, das 2 bis 3 Stunden dauern soll, waren 2-jährige Geheimverhandlungen vorausgegangen. Es geht natürlich vor allem auch um die Verfolgung der Christen in Syrien, wo ja der Putin auch gerade aktiv ist und so weiter. Also das hat auch viel politische Dimension und ist eine gute Gelegenheit, jetzt auch diese beiden so emotional ziemlich verfeindeten Kirchen zusammenzukriegen. Also ihr seht, der Franziskus, der hat überall seine Finger ausgestreckt. Ja, auf allen Seiten versucht er, sie zusammenzukriegen. Aus römischer Sicht ist die orthodoxe Kirche insgesamt schon eine abtrünnige Kirche. Der Patriarch von Moskau aber ist sozusagen der Abtrünnige der Abtrünnigen. Und zugleich der mächtigste Faktor der Orthodoxie. Die russisch-orthodoxe Kirche ist heute die größte der orthodoxen Kirchen mit rund 150 Millionen Gläubigen. Und damit eigentlich so die zweitgrößte Kirche eigentlich der Welt. Ja, hier heißt es, das Verhältnis war zwischenzeitlich so schlecht, dass der Vatikan sogar mit der russischen Regierung besser klarkam als mit den Patriarchen. Aber das hat sich jetzt geändert und das heißt hier, es war eine persönliche Entscheidung Kirills. Also wir erleben, dass überall das Eis schmilzt. 2 Hirten auf Augenhöhe heißt es hier in der Süddeutschen Zeitung. Und ganz kurz und knapp, man ist schon fast gar nicht mehr gewohnt, so viele Jahrhundertereignisse, heißt hier ein Jahrtausendereignis. Ja, habt ihr vielleicht, wenn ihr es gestern nicht mitbekommen habt, habt ihr es verpasst. Ein Jahrtausendereignis. Jetzt wisst ihr es. Ihr Lieben, ich denke, ihr seht, die Dinge, die wir vor einem und vor 2 Jahren angesprochen haben, sind keine Strohfeuer. Ja, sie werden Monat für Monat kontinuierlich, nicht immer spektakulär, aber wirklich nachvollziehbar und logisch weitergesponnen. Oft hinter verschlossenen Türen, aber immer wieder so, dass öffentliche Medien klar und deutlich uns Meilensteine präsentieren. Es geht immer in dieselbe Richtung. Zum Abschluss nochmal die Worte, die wir letztes Mal zum Abschluss hatten. Erstaunlich in ihrer Geschicklichkeit ist die römische Kirche. Sie spürt geradezu, was kommen wird. Sie wartet ruhig auf ihre Stunde, da sie sieht, dass die protestantischen Kirchen ihr durch die Annahme des falschen Sabbats huldigen und sie sich vorbereiten, seine Anerkennung mit den gleichen Mitteln zu erzwingen, deren sie sich selbst in früheren Tagen bedienten. die das Licht der Wahrheit verwerfen, werden dennoch die Hilfe der nach eigenen Aussagen unfehlbaren Macht suchen, um eine Einrichtung zu erhöhen, die gerade von jener Macht ins Leben gerufen wurde. Wie bereitwillig diese Macht dabei den Protestanten zu Hilfe kommen wird, ist nicht schwer zu erraten. Wer versteht besser als die päpstlichen Führer, mit denen umzugehen, die der Kirche ungehorsam sind? Das Werk Gottes hat vor der herannahenden Gefahr gewarnt. Erinnert euch an den Wächter auf der Zinne? Der Wächter steht und sagt, Moment mal, die Prophetie sagt, es kommt. Bleibt diese Warnung unbeachtet, so wird die protestantische Welt erfahren, was Roms Absichten wirklich sind. Doch erst, wenn es zu spät ist, den Schlingen zu entrinnen. Rom nimmt im Stillen an Macht zu. Seine Lehren üben auf Parlamente, siehe USA, auf Kirchen, ich habe gerade gesehen, und auf die Herzen der Menschen ihren Einfluss aus. Und das in den letzten Monaten und Jahren mehr als je zuvor. Es türmt seine hohen und gewaltigen Bauwerke auf, in deren geheimen Verließen sich die früheren Verfolgungen wiederholen werden. Das sagt die Prophetin. Heimlich und unverdächtig stärkt es seine Kräfte, um seine Endziele zu fördern, wenn die Zeit da ist, zum Schlag auszuholen. Alles, wonach es verlangt, ist eine günstige Angriffsposition und diese ist ihm bereits zugestanden. Wir werden bald sehen und fühlen, wohin römischer Geist zielt. Wer dem Worte Gottes glauben und gehorchen will, wird sich dadurch Schmach und Verfolgung zuziehen. Wie wir sehen, wird es morgen früh nicht losgehen. Es gibt noch ein paar Hürden zu überwinden. Die 150 Millionen orthodoxen Russen werden noch ein bisschen Überzeugungsarbeit gebrauchen, damit sie wirklich den Papst anerkennen. Und auch noch nicht alle Evangelikale sind einverstanden. Und es werden sicherlich viele aus der katholischen Kirche, aus den orthodoxen Kirchen und aus den evangelikalen Kirchen aus den Kirchen kommen und sich der wahren Bewegung anschließen. Aber wir können deutlich sehen, dass Jahr für Jahr, Monat für Monat diese Dinge sich vor unseren Augen erfüllen. Und wir sollten uns überlegen, was das für unser eigenes Leben bedeutet. Denn wenn wir den Feind herankommen sehen, dann macht nicht den Fehler, dass er jetzt den Rest eures Lebens am Internet verbringt und nach irgendwelchen Nachrichten sucht. Ja, das ist mal auch wichtig. Aber die eigentliche Frage ist, bist du bereit, dass Jesus kommt? Bist du bereit? Glaubst du dem Wort Gottes so, dass du stehen bleiben kannst, wenn andere vielleicht die Gemeinde verlassen? Wärst du bereit, deinen Glauben mit der Bibel zu verteidigen? Und zwar auf gewinnende Art und Weise? Offenbarung 14, Vers 12 sagt, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Es ist relativ einfach, gegen das Papsttum zu predigen, wenn man die Zitate aus dem 19. Jahrhundert nimmt, nicht wahr? Aber wenn der Papst plötzlich von Umweltschutz und von Familienschutz und von all diesen guten Dingen spricht, dann wird das in der Gesellschaft viel anerkannter sein. Und es wird fast absurd erscheinen, dass wir uns dagegen stellen und sagen, das wollen wir nicht. Ja, wollt ihr denn nicht das Klima retten? Ja, wollt ihr nicht das Wohl für alle? Wollt ihr nicht eure Rechte aufgeben? Seid ihr so egoistisch? Ja, wollt ihr nicht die Familie stützen? Wir werden irgendwann angesehen als die Verbrecher, die dem Allgemeinwohl im Weg stehen. Als diejenigen, die die Welt in die Gerechten und die Ungerechten einteilen. Und dafür sollte sich man angeblich ja besonders hüten. Und die Frage ist, werden wir dann standhaft ausharren? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn ich heute standhaft ausharre in den kleinen Stürmen des Lebens, dann kann der große Sturm kommen. Aber wenn ich heute das im Gottesdienst sage, aber dann morgen anders lebe, dann werde ich unter dem Sturm der Verfolgung nicht standhalten. Was wir brauchen, ist wirklich eine ernste Übergabe an Jesus Tag für Tag. Ein ernstes Bewusstsein, in welcher Zeit wir leben und dass der Papst seine Arbeit tut. Und wenn sogar die Ökumene auf Laien angewiesen ist, nicht wahr? Um das Werk der Ökumene zu vollenden, wie viel mehr wird dann das Werk Gottes auf die Laien angewiesen sein? Auf die Bewegung aller Gläubigen, um es voranzubringen. Denn wie auch der Papst sagte, wenn wir auf die Theologen warten, allein auf die Theologen, der Papst sagt übrigens auch, die Theologen sind wichtig, dem schließe ich mich an. Wenn wir uns allein auf die Theologen verlassen, dann werden wir bis zum jüngsten Tag warten. Und dann ist es immer noch nicht getan. An dieser Stelle würde ich gerne mit euch beten und danach versuche ich nochmal das Video abzuspielen, für alle, die noch bleiben wollen, für die 8 Minuten. Aber dann haben wir jetzt hier einen Abschluss. Und wem es möglich ist, den möchte ich einladen, dass wir gemeinsam niederknien für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir sehen dürfen, dass wir durch die prophetische Auslegung der Bibel in unserer Zeit geführt und geleitet werden. Hab Dank, dass wir sehen können, dass wir nicht raten müssen, was passiert, sondern dass wir mit den Dingen, die du uns gezeigt hast, durch deine Propheten, durch das Wort der Prophetie auch in der Bibel, dass wir damit gut vorbereitet und ausgerüstet sind, die Bewegung in der Welt heute einordnen zu können. Wir möchten dich bitten, dass du uns das in rechter Weise tun lässt, dass wir verstehen, wo wir stehen und dass wir auch verstehen, was jetzt notwendig ist in unserem persönlichen Leben. Bitte hilf uns, dass wir ernst machen mit dir. Dass wir uns fragen, was jetzt in unserem Leben dran ist, was geändert werden muss. Wahrscheinlich werden wir nicht mehr ewig Zeit haben. Wahrscheinlich ist die Zeit kürzer, als wir denken. Wir wissen nicht, wie viel wir Zeit noch haben. Du weißt es. Aber eins wissen wir, dass du uns jetzt beauftragst, uns Gaben und Fähigkeiten schenkst, dein Werk in die ganze Welt zu tragen. Und so möchte ich dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns, jedes einzelne Glied, befähigst und ermutigst, stärkst und tröstest, dass wir gemeinsam wie eine Armee die frohe Botschaft der ganzen Welt predigen, dass wir wachsam sind, dass wir nicht übernervös werden über die Dinge, die geschehen, dass wir keine Panik bekommen, aber dass wir wachsam mit prophetischem Auge verfolgen, was geschieht. Und wir danken dir, dass wir nicht raten müssen, sondern dass wir einfach deiner Karte, die du uns gegeben hast in der Bibel, folgen können. Wir möchten dich bitten, dass du uns bereit machst, als ein Volk für dich zu stehen und dass du uns die Liebe ins Herz schenkst, noch viele Menschen, die auch nicht wissen, was vor sich geht, die verzweifelt vielleicht sind, die verwirrt sind, die es nicht einordnen können, dass wir ihnen mit Liebe die Wahrheit Stück für Stück predigen dürfen. Und so danken wir dir, dass durch deine Kraft und durch deinen Geist uns du zu Überwindern machen möchtest. Im Namen Jesu. Amen. Amen.